und herzlich willkommen zu Ausgabe 355 des Nur der FCM Podcasts. Heute präsentiert von Klaus. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, und was soll man sagen? Also irgendwie gehen einem langsam so ein bisschen die Floskeln aus nach jedem Heimspiel, weil Heimspiel täglich grüßt das Murmeltier. Und auch in diesem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg gab es keinen Heimsieg für den FCM, sondern tatsächlich eine Heimniederlage, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich spoilere mal, ich habe mindestens zwei positive Sachen gesehen, die ich gerne mitnehme in die nächsten Spiele. Mal gespannt, wie meine Mitstreitenden das erlebt und gesehen haben. Genau, dann wird uns der 1. FC Köln besuchen, diese Woche Freitag. Da könnte auf Kölner Seite möglicherweise noch eine kleine Rechnung offen sein aus dem Hinspiel. Gucken wir mal, werden wir auch drüber sprechen. Genau, und dann haben wir heute eine ganze Menge Themen so um die Spiele drumherum, also die jetzt nicht sozusagen auf das Spiel bezogen sind, sondern einfach andere Sachen nochmal aufgreifen, auch ganz interessante Sachen im sonstiges Segment. Also es könnte sich lohnen, nochmal ein Getränk zu holen oder so, oder ja, mal gucken, wo wir heute landen. Kerstin, hello, schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch.
Cool. Und auch der Thomas ist wieder dabei. Einen wunderschönen.
Hi, Thomas. Tag.
Tag, Post. So, Leute, wir haben, Smalltalk hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, deswegen starten wir gleich mal rein mit den FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Da gibt es nämlich ein paar Sachen, die passiert sind und gegenwärtig noch passieren, und ich glaube, zuallererst dürfen wir erstmal unseren besten Präsidenten Wogibt nochmal würdigen. Der ist nämlich am 9.2.70 geworden, Peter Fechner, ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich und alles Gute, vor allem maximalst mögliche Gesundheit. Auf jeden Fall. Genau. Dann hatten wir doch schon mal drüber gesprochen, ne, dass Enis Bütüki zurück ist beim Club. Oder hatten wir da in irgendeinem anderen Kontext drüber geredet und nicht im Podcast? Helft mir mal.
Im Podcast noch nicht. Wir hätten es letzte Woche durchaus schon erwähnen können. Aber es ist mir dann tatsächlich erst kurz nach der Aufnahme wieder gegenwärtig geworden.
Ja, mit irgendwem habe ich darüber geredet. Ich weiß aber nicht mehr, wo und ob das hier im Podcast war. Naja, ist ja auch Bums. Also jedenfalls ist Enis Bütüki zurück beim Club, spielt jetzt für die U23, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer unter euch, die sich jetzt fragen, wer ist Enis Bütüki? Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der junge Mann war bis zur B-Jugend bei uns.
Jugend ist ja auch nicht mehr.
Nee, genau, ne, 27 ist er jetzt, ne? War bis zur U17 bei uns beim FCM, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube aber ja, ist dann und hat da alles kurz und klein geschossen, also große Sturmhoffnung und großes Sturmtalent, ist dann in die U17 von Werder Bremen gewechselt, meine ich. Hat da auch ganz gut noch geknipst und ja, man hatte ihm dann, glaube ich, schon auch eine Zukunft im Profifußball prognostiziert so, und die hat sich dann nicht so richtig erfüllt, ich glaube auch durch schwere Verletzungen zum Teil und so. Und ja, zuletzt war er in Steinbach in der Regionalliga, aber dann auch eine ganze Weile vereinslos und ja, ist jetzt sozusagen wieder zurück in Magdeburg, hat er dann mit der zweiten Mannschaft auch schon eine ganze Weile trainiert, und jetzt kam die Meldung, dass er fest verpflichtet wurde, was ich grundsätzlich erstmal cool finde, und ja, Enis Bütüki auf jeden Fall auch alles Gute wünsche und vor allem eine verletzungsfreie Zeit bei uns, und schauen wir mal, was er der U23 noch für Impulse geben kann, aber möglicherweise und gegebenenfalls, ja, ist das ja, also kann er dazu beitragen, noch ja, die Mannschaft in die Regionalliga zu führen und dann da auch eine ganz gute Rolle spielen, also schauen wir mal. Hat er dich irgendwie mit deinem Bremer Herzen nochmal so ein bisschen, also hast du da noch irgendwelche Insights aus der Bremer Zeit, Thomas, oder?
Naja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der ist ja dann in die A-Jugend gewechselt dort.
Genau.
Hat er in den 2 Jahren, die er A-Jugend gespielt hat, auch gar nicht so schlecht gespielt. Oder in der Saison, ich glaube, er hatte dann also auf jeden Fall zweistellig getroffen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, ist dann erstmal in die zweite Mannschaft gegangen, hat da auch im ersten Jahr gut funktioniert. Ja, und dann kam dieser Bruch mit dieser Verletzung, die er sich dazugezogen hat. Ja, und dann war es vorbei. Also dann ist er nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen. Ist dann nach Würzburg gegangen, das ging auch nicht lange gut. Hat auch, glaube ich, nicht viele Spiele dort gemacht. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, über die Station Oldenburg und Steinbach dann jetzt zur zweiten beim FCM. Ja. Schade ist manchmal so, ja.
Ja, genau. Also das ist halt so ein Beispiel, wie es halt eben, wenn es richtig blöd ist, auch laufen kann. Ne? Das ist dann eben, was weiß ich, eine Verletzung zur falschen Zeit oder vielleicht ein Vereinswechsel, der dann doch nicht so cool war oder wo dann der Trainer, also keine Ahnung, was immer so ist. Und dann wirft dich das so ein bisschen aus der Bahn. Genau. Und ja, so ein bisschen der verlorene Sohn. Also genau, waren halt viele traurig damals, kann ich mich noch gut erinnern, dass der dann gewechselt ist. Aber damals war ja die Perspektive bei uns auch noch eine ganz, ganz andere. Ne? Also
Ist
insofern.
er nicht auch damals Torschützenkönig geworden beim Papel Cup?
Könnte sein. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, müsste ich jetzt schnell googeln, aber weiß ich nicht mehr. Genau. Na gut, also das auf jeden Fall zu der Personalie. Und die nächste Personalie, die wir hier noch vermelden dürfen, ist, dass Kollege Marusic jetzt in der Republik Moldau spielt und auf Leihbasis zu Tiraspol oder so. In der Hoffnung, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also bis Saisonende auf Leihbasis dort jetzt spielt. Für mich jetzt auch erstmal ja, ein komplett nachvollziehbarer Move, weil der ja auch, also auch wenn er auf der Bank war, keine Minuten gesehen hat jetzt in der Rückrunde, ne? Und jetzt mit Aal Holmström natürlich nochmal so einen Kollegen vor sich hat. Der sollte doch eigentlich irgendwie auch nochmal also eigentlich ja nach Aachen wechseln, oder? Da gab es doch irgendwie Anfang Januar,
Naja,
glaube
das war ein
ich.
Gerücht. Das so,
War ein Gerücht, okay, alles
das
klar.
war ein Gerücht. Ob das jetzt alles so stimmt, das kann man, glaube ich, wissen wir, glaube ich, nicht.
Ja, aber
Aber es
da.
gab ja auch ein Gerücht, dass es ein Angebot für Cars gegeben hat aus England, was ja auch nicht gestimmt hat. Also,
Okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, siehst du.
da geistert
Genau.
rum, dass da wohl angeblich irgendein Ipswich Town, glaube ich, ein Angebot vorgelegt hat. Und wie das eben immer so ist.
Naja, genau. Okay. Na gut, also da auf jeden Fall auch viel Erfolg in Moldau. Mal gucken, ob wir ihn nochmal in Magdeburg dann sehen. Hat sich ja jetzt hier auch nicht, also die Geschichte hat sich jetzt auch hier nicht so entwickelt, wie das wahrscheinlich beide Seiten so im Kopf hatten. Aber da gab es ja auch eine Verletzung und ja, ist dann halt eben schwierig. So, Kerstin, und jetzt werfe ich dir den Spruchball zu oder den Spruchbeutel, weil ja, ich jetzt hier noch das
Ja,
Stichwort Sportmuseum habe.
ganz
Ja?
kurz.
Ja?
2012 bester Torschütze Enes Bitiki.
Ah, siehst du, alles klar, danke. Danke für den Live-Faktencheck, den wir können. Einige öffentlich-rechtliche kriegen das ein egal, anderes Thema. Gibt es wieder böse Mails in WhatsApp. Nee, alles
Ach,
cool.
und
Was denn?
rate mal, jetzt wird's, das muss ich jetzt noch sagen. Und
Na los.
jetzt mal sehen, ob er es erratet. Er hat bei Bayer Leverkusen damals gespielt und ist 2012 bester Spieler geworden. Von wem rede ich? Er hat auch schon das Trikot des FCM getragen.
Also,
Der
warte
beste
mal.
Spieler vom Papel Cup 2012 hat damals bei Bayer Leverkusen gespielt und hat auch schon das FCM-Trikot getragen. Von wem spreche ich?
Boah.
Kommt ihr nie drauf.
Nee, also sowieso nicht. Das ist doch jetzt wieder
Richtig.
so ein nerdiges Nerdwissen, was wir nur Thomas sagen können.
Amara Kondé.
Nee, Quatsch, ernsthaft?
Oh. Ja.
Ach, guck mal.
Tatsache. Ja.
Das ist ja geil.
Mensch.
Das ist ja geil.
Ja.
Da Amara, wunderbar. Na cool.
2018 übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, ich finde das gerade ganz interessant.
Merkt man kaum,
2018
merkt man kaum. Ja.
übrigens bester Spieler, ein gewisser Florian Wirtz.
Ja.
Interessierte Fußballfans könnten ihn kennen. Warte, dann ist noch ein interessanter Spieler, den kann
Na,
man, warte mal, ich habe hier gerade noch einen Namen gelesen, den man eigentlich kennen könnte.
Toni Kroos war doch auch mal bester Spieler vom
Ja,
Papa
der
Cup.
war 2005, glaube ich. 2008, bester Spieler Julian Draxler.
Ach, gucke.
Bester Torwart Marcel Schuhn. 2007, bester Torwart Marc-André ter Stegen. Also, hier hat sich schon der ein oder andere interessante Spieler so die Klinke in die Hand gegeben beim Papel Cup. Das muss man schon sagen. Also, wenn
Ja,
man so sieht, wer da
definitiv.
so,
Ja.
was da so für Spieler hier auch schon ausgezeichnet wurden, dann haben tatsächlich auch ein paar geschafft. 2019, bester Torschütze Keke Topp. Spielt es bei Bremen in der Bundesliga. Also, ja,
Ja.
nicht so schlecht.
Richtig, richtig. Naja, das ist ja auch wirklich das Turnier, ne? Also also für diese Altersklasse so. Und ja, das merkt man dann eben auch an den Namen, die du gerade vorgelesen hast. Genau, cool. So, Kerstin, hau mal raus. Was hat es denn mit dem ganzen Sportmuseum-Thema auf sich, was mir heute so ein bisschen quer kam, aber mich sehr freudig überrascht hat, sozusagen? Genau.
Wir nehmen ja heute am 12. Februar auf. Morgen am 13. kommt der Stadtrat wieder zusammen. Und da gibt es erfreulicherweise auch ein paar Anträge, die sich mit dem Thema Sport und dann auch nochmal mit dem Thema Fußball und FCM befassen. Und in der Tat gibt es einen Antrag der Fraktion SPD-Tierschutzallianz Volt, die Oberbürgermeisterin gern beauftragen wollen mit der WOBA. Das ist ja die kommunale Wohnungsgesellschaft darüber zu beraten, ob es irgendwo Räumlichkeiten gibt, wo man ein Magdeburger Sportmuseum einrichten könnte, weil sie, und das finde ich komplett zu Recht, darauf hinweisen, dass es ja wirklich sehr, sehr viele sportliche Erfolge von Magdeburger Sportlerinnen und Sportlern in der Vergangenheit gab und auch derzeit und hoffentlich auch in Zukunft. Und wir sind ja da durchaus breit aufgestellt, auch wenn wir natürlich sozusagen sehr oft den Fokus auf unseren großen Fußballverein haben, gibt es natürlich die Kolleginnen und Kollegen vom SCM. Es gibt Handball, Leichtathletik, Kanu, Ruder, Schwimmsport und so weiter. Und ja, ich bin gespannt, wie mit diesem Antrag umgegangen wird. Aber ich denke, es ist ein No-Brainer, um mal wieder ein schönes englisches Wort hier reinzubringen.
Geilo.
Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine Mehrheit finden. Und in dem Zusammenhang, beim weiteren Blick auf die Tagesordnung, bin ich dann auch nochmal über diesen Antrag gestolpert. Auch das ist ja bekannt, dass das Thema Spieltrainingsbetrieb immer mal wieder aufploppt, gerade auch in dieser Saison schon des Öfteren für viel Kritik sorgte aus unserem Verein. Und wir wissen jetzt, dass wir uns da wahrscheinlich noch länger gedulden müssen, was das Thema Umbau der Trainingsplätze angeht. Und es gibt jetzt einen Antrag von verschiedenen Ratsfraktionen, die eine sogenannte temporäre Lenkungsgruppe einberufen wollen. Also da soll Verwaltung drin sitzen, Stadtratsmitglieder drin sitzen und erster FC Magdeburg drin sitzen. Und die wollen das ganze Thema Sanierung ein bisschen enger begleiten. Trotz allem, wir befinden uns hier beim Thema öffentliche Ausschreibung. Das ist alles durchaus recht kompliziert. Und da wird die OB unter anderem gebeten zu prüfen, inwieweit es möglich ist, zum Beispiel diese Sanierungspflicht der Plätze von der Stadt auf den ersten FCM zu übertragen.
Ist das
Mal
diese
sehen.
Nutzungsver ist das diese Nutzungs ist das diese Nutzungsvereinbarung?
Das ist die bestehende Nutzungsvereinbarung,
Okay.
die angepasst werden müsste. Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Frage für die Juristen.
Ja. Ja, auf jeden Fall beides spannend und bewegt mich jetzt persönlich also im emotionalen Bereich auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen. Also dieses Sportmuseum, also ich find das ja schon, also frag mich ja schon ganz, ganz lange, also wenn ich jetzt immer nur bezogen auf den FCM gucke, warum haben wir nicht so ein Tradition, also so ein Fußballmuseum, kannst du es ja, also so kannst du es ja für den FCM, kannst du das ja auch aufbauen, so. Gibt viele Vereine, die haben sowas, ne? Und wir haben das irgendwie nicht. Und klar, wenn man es dann halt größer zieht, Bezug auf die Stadt, also ich fände das absolut grandios und auch also angebracht. So sollten wir, also sollte passieren. Aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen. Naja, und diese Trainingsplätze-Nummer, da gab es ja noch einen Volksstimme-Artikel zu, wo dieser Lenkungsausschuss auch dann sozusagen zum Ende des Textes, war hinter einer Bezahlschranke aber, glaube ich, sonst würde ich den verlinken, auch nochmal Thema war, was ich grundsätzlich erstmal gut finde. Also ich glaube, das kann nicht schaden. Das ist ja so eine leidige Posse, die sich jetzt schon ein bisschen zieht, wenn dann halt die relevanten Akteure da auch einfach alle mal regelmäßig irgendwie zusammenkommen. In meinem Kopf würde ich ja denken, die machen das sowieso, aber scheinbar nicht so richtig. Ja, und genau, was du sagst, ne? Also öffentliche Vergaben, das ist nicht so einfach. Gibt es auch bestimmte Regeln und Regularien, die man da einhalten muss, und so, weil es dann eben einfach um öffentliche Gelder geht. Und offensichtlich ist da scheinbar, ja, beim Aufsetzen dieses Prozesses da ein bisschen was schiefgelaufen, und dann stand auch in dem Volksstimmetext ja auch drin, dass da irgendwelche Klagen gab und so weiter. Das ist dann immer alles ganz schön kacke. Und wird jetzt halt eben nochmal neu gemacht. Das dauert natürlich auch alles ewig. Ist nicht schön, aber hat jetzt, also jedenfalls nach allem, was ich so weiß, jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel damit zu tun, dass die Stadt Magdeburg da die Arme verschränkt und sagt, haben wir keinen Bock drauf, machen wir nicht, sondern das hat einfach wirklich auch zu tun mit, naja, gesetzlichen Vorgaben, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsrecht und so Sachen, die das einfach, also die bestimmte Schritte eben einfach erforderlich machen. Jetzt kann man natürlich grundsätzlich fragen, muss das sein so? Klar, die Diskussion kann man führen, aber es gibt eben nur mal Verordnungen an der Stelle, an die man sich halten muss. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, alle froh und glücklich, wenn dieses Thema irgendwann mal vom Tisch ist und ja, die berühmte Infrastruktur dann eben auch so ist, wie sie sein sollte. Und was man auch immer nicht vergessen darf, ist ja, dass Magdeburg immer noch eine Haushaltssperre hat. So, also auch das spielt ja dann eine Rolle. Ne? So, und naja, leidiges Thema auf jeden Fall. Ja, genau, aber es tut sich einiges. Und das wird morgen verhandelt, und das ist ja auch, Stadtratssitzungen sind doch auch so öffentlich, oder nicht, oder?
Ja, natürlich. Also man kann zum öffentlichen Teil, 14 Uhr geht die Sitzung los, sich gerne auf der Besuchertribüne im alten Rathaus einfinden. Und ansonsten gibt es seit vielen Jahren schon einen Livestream auf der Internetseite. Also man muss dann sogar, sollte einem das Wetter morgen nicht passen, man kann dann sogar auch vom heimischen Computer das Ganze verfolgen oder von unterwegs mit dem Handy.
Naja, sehr gut. Ist natürlich zeitlich, also schwierig für sozusagen jetzt arbeitende Menschen, da 14 Uhr sich da freimachen zu können. Aber wer es kann und die Zeit hat, möge da reinschauen. Ich werde es nicht hinkriegen, leider.
Erfahrungsgemäß kommen die Anträge auch immer erst im Laufe des späteren Nachmittags
Ach so.
beziehungsweise frühen Abends. Also man guckt dann einfach mal in die Tagesordnung und genau.
Genau, ja, und könnte, also genau. So Partikularinteresse, aber wie gesagt, wen das interessiert, der kann sich das geben. Also an der Stelle sind wir da zumindest offensichtlich in der Kommunalpolitik transparent. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. So. Genau. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge FCM-Neuigkeiten, so im ersten Block. Ich habe aber wie immer das Gefühl, dass wir noch irgendwo irgendwas vergessen haben.
Christian Tietz ist heute 4 Jahre hier auf dem Dach, genau. So ist vielleicht auch nicht unwichtig.
Ja, kann man zumindest erwähnen, ja, das stimmt. Das stimmt, weil es halt gerade auch passt. Habt ihr sonst noch Dinge, die ich jetzt übersehen habe, hier in der Vorbereitung? Nee, nicht? Gut. Na gut, dann blicken wir weiter, eine Runde weiter auf unseren Nachwuchs, unsere Frauen und auf das E-Sport-Update. Das machen wir jetzt diesmal alles in einem Abwasch. Ich fange mit dem E-Sport-Update an. Schönen Dank, Michael, für die Info. Es gibt kein E-Sport-Update im Prinzip, weil der Spieltag krankheitsbedingt vom FCM abgesagt wurde. Also da. Ich glaube, die E-Sportler haben halt nicht den Luxus von 30 Leuten im Kader. Da wird es dann schwer, wenn da krankheitsbedingte Ausfälle sind. Genau. Jetzt würde mich natürlich interessieren, aber das wissen unsere E-Sport-Expertinnen und Experten bestimmt sofort, und Micha weiß das auch, wie das, also wird, das wird dann wahrscheinlich nachgeholt irgendwann, ne? Also es wird ja wahrscheinlich so sein wie im echten Leben, dass man dann da irgendwo auch nochmal einen Slot findet, wo man das dann nachspielt. Genau, ansonsten kann ich hier noch berichten, dass die U23 die Generalprobe zum Rückrundenauftakt beim BAK mit 4:1 gewonnen hat. Die U19 am zweiten Spieltag der Nachwuchsliga Hauptrunde Liga B gegen Viktoria Berlin mit 3:2, ich finde das so geil, mit 3:2 gewonnen hat, und die U17 zweimal testete, nämlich einmal gegen den Niendorfer TSV, da ging es 1:1 aus. Und 3:6 gegen Werder Bremen verloren hat. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, habt ihr euch mal die Kur Ach, das ist krass, sie sind jetzt sogar weg. Die kurzen Spielberichte angeschaut, die der FCM auf die Homepage gestellt hat? Zu
Nope.
zufällig, warte mal, warum ist denn das jetzt hier weg? Nee, die Seite ist nicht gefunden. Das muss ich jetzt hier auf der FCM-Homepage nochmal live nachsuchen. Ich musste dann nämlich so ein bisschen schmunzeln, weil mir die Texte so ein bisschen also fast nach KI klangen. So. Ja, genau. Also zum Beispiel, jetzt nur das Beispiel, ne? Geht jetzt gegen, also das Spiel gegen Werder Bremen, dann geht der Text los mit: Auf halber Strecke traf die U17 auf den SV Werder Bremen und startete gut in die Partie mit klaren Chancen. Wo ich mich dann fragte, wo genau haben die sich denn getroffen, zum Beispiel. Und dann wird das hier, also es sind lustige Texte, kann man sich mal geben. Genau, also das wäre sozusagen da der Block. Und unsere FCM-Frauen haben beim SV Eintracht Leipzig Süd getestet, haben da 3:1 gewonnen. Und ja, genau, also das wäre sozusagen hier so die kleine.
Ich hätte noch einen Nachtrag für Neues vom FCM.
Ja, hau raus.
Die 62 Trikots haben 72.922,64 € eingebracht.
Ja, ist doch gut. Ist doch
Ja.
eine sehr, sehr, sehr schöne, sehr, sehr einträgliche Summe. Cool.
Ich glaube, das hättest du im normalen Verkauf nicht eingenommen.
Nee, genau, das war mein Argument
Bin
letzte
ich
Woche auch
mir
schon.
relativ sicher, ja.
Genau. Also müsstest du schon eine ganze Menge Nickies verkaufen, um auf die Summe zu kommen, sozusagen.
Ja.
Genau. Gut, wunderbar. Da sind wir ja schon beim Nürnberg-Spiel angelangt. Ich freue mich. So.
Ich weiß nicht, worüber du dich da freuen kannst. Also,
Also ich habe zwei positive Dinge, die ich mitnehme
ich
aus dem
muss auch
Spiel.
sagen, es gab zumindest wieder 7 Tore.
Drei Heimtore und was noch?
Von daher sind wir uns treu geblieben.
Ja, sage ich am
Ja.
Ende. Sage ich am Ende, wenn wir das jetzt hier alles, wenn wir das hier alles zerlegt haben und Gift und Galle losgeworden sind. Genau, wir haben wieder drei Perspektiven, glaube ich. Kerstin hat die Stadionperspektive. Thomas hat, weiß ich zumindest, 50% eine Radioperspektive. Und die
Nee,
zweite Halbzeit hast du.
100%.
Ach, hast du die ganze, hast alles im Radio gehört?
Ja.
Ja, sehr gut. Und ich habe es also sozusagen auf dem, ja, beim Bezahlanbieter sozusagen mir angeschaut. Und genau, also sehr unterschiedliche Perspektiven. Kerstin, wie war denn dein Stadionerlebnis bei dem Spiel? Weil ich mir schon sehr gut vorstellen könnte, dass da, naja, so Gefühlsachterbahnen eine Rolle gespielt haben, oder?
Absolut. Ich hatte euch ja letzte Woche schon gesagt, dass ich definitiv nicht mit der Erwartung hingegangen bin, dass es den ersten Heimsieg gibt. Und fühlte mich dann im Verlauf der ersten Halbzeit auch dementsprechend bestätigt und habe wirklich, als wir in der Pause saßen, es gab kein Szenario, in dem ich mir hätte vorstellen können, wie dieses Spiel sich nochmal drehen kann. Mein Eindruck, also, ne, ich wurde ja in Lügen gestraft, dann wurde es sehr spannend, dann wurde es sehr wild, dann wurde es sehr hoffnungsvoll tatsächlich. Und dann kam die 94. Minute und das war schon Schlag in die Fresse,
Ja.
muss man einfach so sagen.
Ja, das glaube ich dir. Also ich habe an dich gedacht und dachte so, oh, wie kacke muss das jetzt im Stadion sein? So, ich finde ja immer, wie ich auch schon mehrfach gesagt, ich finde ja immer, also wenn man sich das im Fernseher anguckt, dann gibt's, dann ist das, also falls mich emotionalisiert das bei weitestem nicht so wie im Stadion. Und ich hatte sowas mir sowieso auch irgendwie, also hinterher sagt man das ja immer so schlaue Sätze, ne? Ich habe mir sowas aber gedacht, ne? Also irgendwie passiert hier noch was. Aber da, ich muss da nicht denken und dachte so, oh Mann, da möchte ich jetzt mit dir nicht so tauschen. Ja, naja, glaube ich. Verrücktes Spiel auf jeden Fall. Ja, wir können es ja mal chronologisch durchgehen. Thomas, du hast bestimmt jetzt Wiederholungen, du hast bestimmt geguckt, oder? Oder Zusammenfassung.
Ja, habe ich angeguckt.
Genau. Können wir vielleicht dazu übergehen, Daniel Heber jetzt bloß noch Daniel Elver zu nennen? Oder ist das fies?
Nö, ist es ja nicht. Also mir ist jetzt, ich glaube, dass diese Saison ein Heimspiel der dritte Elfmeter, den er verschuldet.
Ja. Das ist so, ja.
Das, ja, das ist, also da kann man ihn schon durchaus so nennen, Daniel Strafstoß. Also,
Daniel Strafstoß ist ja noch besser. Ja, okay.
oder um in seiner Sprache zu bleiben, Daniel Penalty Kick. Ja, also
Ja.
von daher, ja, von mir, also ja, muss man
Okay.
ja fast. Also,
Ja, es war schon.
wenn man es jetzt mal ganz krass betrachtet, wirklich ganz krass, dann kann man ja durchaus sagen, er hat ja Fürth damals zurückgeholt mit seiner Aktion. Da haben
Ja.
wir zwei Punkte weggeworfen. Dann haben wir gegen Braunschweig zwei Punkte weggeworfen durch seine Aktion, macht schon vier. Und wenn man jetzt auch diesen Elfmeter, den man dann nimmt, du hast ja gerade das 1-1 gemacht, hast das Momentum auf deiner Seite und dann kam Daniel und hat gesagt, nö, das Momentum kill ich jetzt erstmal wieder. Und hat dann im Prinzip ja auch dafür gesorgt, dass du Rückstand, weil ich hätte gerne gesehen, wie das Spiel ausgeht, wenn es um 1-1 in der
Ja.
Halbzeit geht.
Ja. Ja.
Gut, kam man nicht in die Situation, weil Daniel sich gesagt hat, ey, Penalty Kick, Freunde, geil! Ja, und von daher macht das dann 7 Punkte, die er so ein bisschen auf dem Gewissen hat in meinen Augen. Und das ist schon Brett, wenn man guckt, wo man mit 7 Punkten stehen könnte, wenn man die mehr hätte.
Ja, da wird einem schon ein bisschen schwindelig, wenn man darüber so ein bisschen nachdenkt. Ja, ja. Naja, es ging ja schon so ein bisschen interessant los. Ich weiß gar nicht, wann das 0-1 fiel, das war ja ganz früh.
Fünfte Minute, ja.
Fünfte Minute. Da habe ich an dich gedacht, Thomas, und habe mir so gedacht, okay, da könnte ich mir jetzt, also da wusste ich noch nicht, dass du es im Radio hörst. Dachte ich mir so, wenn du das jetzt live guckst, rastest du wahrscheinlich aus. So, weil
Ich
ich das
bin, als
schon.
ich das Tor gesehen habe, ausgerastet, ja.
Oder?
Es war,
Oder?
ja,
Ich habe.
es ist, ja, also es war wirklich, das hast du im Radio ja nicht so, er hatte nur im Radioreporter, der sagte dann nur Eckball von Nürnberg. Und ich dachte mir so, naja, gut, Ecke, ja, gut, mein Gott, wir sind anfällig bei Standards, aber ist ja in den letzten Wochen schon besser geworden. Naja, gut. Ich wurde dann auch Lügen gestraft, wie Kerstin eben so schön sagte.
Genau.
Und ja, aber das muss man ganz klar sagen, das Ding geht für mich, weiß nicht, wie ihr das seht, für mich kann sich dieses Tor zu 90% Jean Hugonet
Ja,
ankreiden.
sehe ich auch so, absolut. Sehe ich auch so. Ja.
Weil er einfach da steht und auf den Ball wartet, anstatt da 2 Schritte nach vorne zu machen, dann passiert da überhaupt nichts. Bleibt da stehen, denkt sich, Ball kommt zu mir. Ja, gut, und dann läuft der Nürnberger gut ein, muss man sagen. Es ist Und es ist auffällig, finde ich, auch da wieder auch auffällig, beide Flanken, sowohl die erste Flanke als also die Eckball dann und auch die zweite Flanke, die dann geschlagen wird, beide Flanken auf dem kurzen Pfosten. Ich finde das schon interessant, weil das ist mir bei gegnerischen Standardsituationen oder gerade bei Eckbällen auch in den vergangenen Wochen immer wieder aufgefallen, dass die sehr häufig auf den kurzen Pfosten geschlagen werden. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie genau wissen, unser Torwart bleibt eben Tor, geht nicht raus. Und dann kommen eben solche Situationen zustande, ja. Und wenn dann eben ein Spieler wie Hugo Neve, wenn der dann da in der Mitte steht, an diesem Punkt und einfach schläft und nicht diese zwei Schritte zum Ball macht, ja, dann brauchst du einfach nur gut einlaufen, den Ball Richtung Tor lenken und dann ist es eine gute Chance, dass er reingeht, weil bei dem Tor kann Reimann halt überhaupt nichts machen, ja. Aber
Ja, genau.
ist halt, ja.
Also ich habe hier eine Statistik also ich habe das vorhin aufgeschrieben. Ich überlege jetzt aber fast schon, ob das tatsächlich stimmen kann. Ist in der Wiederholung gesagt worden. Ich habe dann aber nicht nochmal zurückgespult, weil ich es zeitlich dann nicht geschafft habe. Das ist 11. Kopfballgegentor in der Saison für uns.
Ja, das hat der gerade Kommentator auch gesagt, ja.
11. Kopfballgegentor? Also warte mal, wir haben 33 Gegentore. So.
Ein Drittel davon per Kopf. Ist geil, oder?
Alter. Also das finde ich
Ist krass,
schon
naja.
eine Hausnummer. So, also das ist schon eine klare Baustelle, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und trotzdem bist du Tabellenvierter, ja? Also muss man sich mal überlegen.
Ja,
Also,
genau.
was sagt das über die Liga aus? Ja, also, das ist schon krass, naja.
Da habe ich heute mit meinem Nachbarn auch drüber gesprochen, der genau das Gleiche sagte wie du. Sagte auch, das gibt's doch gar nicht. Dass er dann trotzdem da noch so oben weit mitspielt, das stimmt schon, das sagt schon einiges aus und das macht diesen ganzen Bums ja umso ärgerlicher. Also auch diese Aktion von Daniel Strafstoß und so und diese 7 Punkte über die, also wirklich, wenn du die drauf rechnest und die waren ja, also das waren ja auch, diese ganzen Elfmeter waren ja jetzt auch einfach, naja,
Saublöd, ja,
nicht
ist
klug.
so.
Ich hätte jetzt nicht klug gesagt. So. Weil es gibt ja manchmal auch so Elfmetersituationen, naja, die halt zustande kommen, weil halt jemand ein bisschen pokert und ein Zweikampf, so, und aber das war ja, nee, weiß ich nicht. Also, das ist ja,
Also
gehört nicht in die Kategorie.
Ball im 16er aufnehmen, im Braunschweig einen Gegner in die Beine rammeln ohne Sinn und Verstand und jetzt hier das Ding war ja auch komplett unnötig.
Na.
Das hat schon nichts mehr. Ich weiß, es sind dann auch keine erzwungenen Elfmeter.
Das
Ja,
genau, das meine ich ja. Ja,
also
genau.
man kann ja durchaus, wenn ein Spieler gut im Dribbling ist, ein Ball an dir vorbeilegt, schnell, du kommst einfach einen Ticken zu spät, triffst den Spieler, Strafstoß. Ja, okay. Dann lag es halt an der Qualität des Gegenspielers.
Ja, genau.
Ja, aber hier, sorry, das hat ja nichts mit der Qualität der Gegenspieler zu tun.
Na.
Das war einfach nur blöd.
Na.
Ja.
Na. So, jetzt habe ich gar nicht, wir müssen hier noch die Kategorie, dürfen wir nicht vergessen, des Gegners bester 12. Mann. Ich bin gar nicht sicher, ob wir Daniel den
Nee,
Titel geben wollen.
da würde ich sagen, also ich weiß nicht, da würde ich jetzt, das ist für mich das Gegentor, zum 3 zu 4, alle FCM-beteiligten Defensivspieler, die in dem Moment den Ball nicht holen. Ich finde es, aber da kommen wir nochmal im Detail drauf, ich
Genau.
mache das daran fest, es laufen alle vom Ball weg. Und das finde ich krass. Also deswegen alle in der Szene beteiligten Spieler, die irgendwie hätten an den Ball kommen können beim
Ja.
FCM. Also da würde ich jetzt gar nicht den Heber wegen diesem
Genau.
Strafstoß herauspicken wollen.
Nee, genau. Ja gut, aber jetzt sind wir ja in der Chronologie auch so ein bisschen schon gesprungen. Also
Ja, darum.
es steht jedenfalls 0-1 nach 5 Minuten. Der Herr Kara Fiat, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, war dann da der Torschütze. Und dann kam ja Herr Mathiesen in der 27. Minute. Ich weiß jetzt nicht genau, Kerstin, du wirst jetzt wahrscheinlich im Stadion auch nichts mitgeschrieben haben oder so, ne? Ich habe nämlich jetzt auch keine Notizen, ob da jetzt dazwischen noch großartige, bahnbrechende, wichtige Aktionen waren. So, bis zu Michels Freistoß. Quatsch, Mathiesens Freistoß. Was fällt dir da noch irgendwas also so aus der Stadionperspektive irgendwie, hast du da was im Kopf?
Wie immer im Stadion bin ich ja auch massiv abgelenkt durch alles andere drumherum.
Naja, genau. Geht mir auch so.
Aber nee, und ich meine, es war ja dann auch etwas, was so ein bisschen so an die goldenen Zeiten erinnerte. Also so als es für uns völlig normal war, aus dieser Position Freistöße auch gut zu verwandeln. Das war so, das ging mir da so durch den Kopf, dass ich dachte, krass, wie sehr man, also so wirklich damit gerechnet, dass der so wunderschön da reingeht, hatten wahrscheinlich jetzt nicht alle im Stadion, ja. Und da dachte ich so, oh, wow, krass, okay, toll.
Ja, und es war einfach auch ein geiler Freistoß, oder Thomas? Also,
Yep.
so, ich meine, der
Unbeschritten. Also
zirkelt den da ganz fantastisch über die Mauer, also so muss ein
ja.
Schießen.
22, 23 Meter.
Ja,
Aus der Entfernung sind das sind auch immer, Das sind, wenn du das einigermaßen kannst. Deswegen sage ich immer, ein guter Freistoßschütze ist ein halber Elfmeter. Ist einfach so. Und wenn du das einigermaßen kannst, so diese Entfernung sind, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Wenn du, da musst du nicht so scharf schießen, du kannst aber trotzdem schon ein bisschen schärfer gegenhauen, weil du eben von der Mauer hin zum Tor noch genug Fläche hast, wo der Ball runterfallen kann. Also das ist schon von der Flugbahn her, das war schon ein mega geiles Tor. Also den da so über die Mauer zu zimmern und dann eben auch so platziert, das Ding ins Eck zu hauen, das war schon richtig geiles Tor, ja.
Absolut geil und markierte so ein bisschen den Auftakt zu einem für uns dann im Endeffekt eher ungünstigen Torreigen, weil nämlich dann 3 Minuten später diese Elfmetersituation stattfand. Ich habe dir das natürlich, als wir haben ja in der Halbzeitpause telefoniert, Thomas, und ich habe dir das natürlich komplett falsch beschrieben, aber ist ja
Ja,
auch in der
ist ja nicht
Quintessenz auch
schlimm.
egal, weil ich trotzdem immer noch dabei bleibe. Also dass ich verstehe die Bewegung, die Daniel Heber da macht, verstehe ich nicht. Ich verstehe die nicht. Also was ich verstanden habe, also oder andersrum, ich habe so gedacht, als dieser Konter läuft oder dieser Angriff da von Nürnberg lief, so dachte ich so, wieso haben die eigentlich so viel Platz? So und naja, und dann passierte eben dieser Pass da auf den Kollegen, der gefoult wurde. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was. Ach so, Lubach, genau. Und dann
Den
sah
fand
ich
ich sowieso
Daniel,
gut. Der hat ein gutes
ja,
Spiel
und
gemacht, würde mir gefallen.
ja, und dann sah ich Daniel Heber sich bewegen und dachte so, oh, okay, das, also ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber mit der Bewegung jetzt nicht so. Lubach wahrscheinlich auch nicht. Da dachte ich so, oh, hier steht ein Bein, fahre ich mal drüber, wunderbar. Und Heber hat sich auch gar nicht, also war ja völlig, also der ist aufgestanden und war schon klar, scheiße. So, also da gab es jetzt auch kein Reklamieren. Was war da
Naja, gut.
los? Was war da los?
Also ich weiß jetzt nicht, da steht ein Bein, falle ich mal drüber. Also weiß ich nicht. Das ist ja jetzt kein. Also der kommt ja mit dem Standbein runter. Der Lubach springt ja ein bisschen, kommt mit dem Standbein runter.
Ja.
Und in dem Moment, wo er mit dem Standbein runterkommt, kommt unser Daniel Penalty Kick und haut ihm das Bein weg. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du da sagen kannst, okay, den wollte er jetzt haben. Also der bekommt ihn geschenkt, ja, aber das ist jetzt kein Elfmeter, wo du sagst, da steht ein Bein, da falle ich jetzt mal drüber. Weil der kommt runter aus der Luft, kommt runter und in dem Moment, wo er mit dem Standbein landet, knallt Daniel Heber rein. Also.
Na.
Weiß ich nicht.
Na.
Würde ich jetzt nicht sagen, oh, da steht ein Fuß. Also,
Ja.
das war einfach mega dämlich. Sorry. Fällt mir auch keine schönere Umschreibung für ein. Das war einfach blöd.
Na,
Einfach blöd.
was hätte denn alternativ passieren können in der Szene? So. Also wie kann denn ein Innenverteidiger die Situation, die da entstanden ist, die ja schon ein bisschen sehr brenzlig war, wie kann man die denn noch lösen?
Indem du einfach vor dem Ball stehst.
Okay. Ah. Okay, also ist
Also
es sozusagen, ist es ein
ich habe mal, ich hab,
Laufwegproblem?
ich hab mal gelernt, immer, wenn du Abwehrspieler oder auch defensiv, also wenn du in der Defensivbewegung bist, immer den kürzesten Weg zum Tor schließen. Und das ist da eben nicht passiert. Heber macht ihm so ein bisschen aufgrund seiner Bewegung so ein bisschen genau diese Option auf, in die Mitte zu gehen, weil er vielleicht denkt, er will da runtergehen in Richtung Grundlinie. Dann macht das auch gut. Der Nürnberger, muss man schon sagen, es ist eine gute Bewegung, die er da macht auf diesem engen Raum. Ja, und dann sieht einfach der Heber blöd aus, weil er da zuerst diesen langen Schritt macht mit dem linken Bein und dann stellt das rechte Bein da so blöd hin und knallt ihm halt das Standbein weg. Ja. Also da gibt's ja, also da hast du ja auch nicht mal irgendwie im Ansatz eine Chance darüber zu diskutieren, ob das vielleicht,
Naja,
ja,
naja.
irgendwie so ein bisschen, wo du sagen kannst, naja, nee, ist ein klarer Strafstoß, ja. Also, und wie gesagt, da bleibe ich dabei, einfach da lockerer bleiben. Und einfach versuchen, den Weg zuzustellen und dann nicht vor allem mit so einem langen Bein, wo du ja auch Schwierigkeiten hast, dann dich selber auch nochmal zu kontrollieren, also diese Bewegung auch zu kontrollieren. Ja, einfach nicht gut, muss man einfach sagen. Nicht gut. Aber man muss auch sagen, bei aller Kritik an Daniel Heber in der Situation, weil ich es mir hier gerade nochmal angucke, das ist aber auch von Nürnberg, ist das auch gut gespielt, weil
Richtig,
jetzt nicht mal unbedingt der Pass, der da gespielt wird, aber weil auf der rechten Seite auch Nürnberger noch einläuft und dadurch Nürnberger halt diesen Weg mitgehen muss und nicht mit draufgehen kann, beziehungsweise sich zu dem Spieler in der Mitte mit orientieren kann, sondern draußen bleiben muss bei seinem Gegenspieler. Das ist gut gemacht. Das ist einfach auch gut gemacht, ja. Und dann halt die Bewegung, wie gesagt, auf engen Raum da den Ball so zu kontrollieren, das war auch schon stark von dem Nürnberger. Und dann, ja, und dann kam eben Daniel, ja, und sagte: So, mein Freund, ich treffe dich jetzt.
Genau. Ah, Mann, ey. Naja, genau. Also, da gab es ja die Situation. Der Knoche macht das dann auch ja, sehr, sehr souverän. Hatte
Ja.
jetzt Reimann auch keine Chance. Also, so kann man auch einen Elfmeter treten. Alles gut.
So muss man
Genau.
Elfmeter treten, in meinen Augen. Das
Ja,
war ein
natürlich.
Andi Möller Gedächtniselfmeter.
Okay.
Fast. Der hat mit dem Spannreiten. Leute, echt jetzt? EM 96?
Oh, Thomas.
Alter,
Das
ey,
ist.
das war die Mutter aller Elfmeter. Andi Möller mit dem Vollspann unter die Latte gegen England damals im Halbfinale. Also, bitte.
Okay, ja, das Kenntnisnahme, alles klar. Zur Kenntnis genommen. Ich werde mir das, es ist wieder so ein, hier so ein Fortbildungsding, das werde ich mir nachher gleich wieder angucken.
Guckst du
Genau.
dir an.
Dann
Das waren.
müssen
Hä?
wir ein Zertifikat von dir, Thomas? Eine Prüfung machen, Kerstin. Das würde jetzt
Ach so,
heißen,
oh,
und das wollen
nee,
wir nicht,
ah,
und das wollen wir nicht, weil
nee,
der
nee.
stellt uns Fragen, die
Ich
kannst
ziehe
du im
meine
Leben nicht
Frage
beantworten.
zurück. Ich ziehe meine Frage zurück.
Kannst du im Leben nicht beantworten.
Das ist hier, der kommt mit
Das ist
Frage wie,
absolut korrekt, Alex. Das
so,
ist
der.
absolut korrekt.
Weißt du, Thomas wird dir dann verkaufen, naja gut, WM-Halbfinale 34 Uruguay, so und so
Nee,
die
das ist zu lange
Minute,
her. Da war ich
also
noch nicht
so,
lange
das
genug auf
weiß
der
doch
Welt.
jeder, also so ungefähr.
Da war ich noch nicht lange genug auf der
So,
Welt.
also auf das Spielchen lasse ich mich lieber nicht ein.
Hm.
Aber genau, aber Möller
Allerdings bin ich der
96.
Meinung, sollte man schon wissen, wer die ersten beiden Weltmeister waren. Finde ich, ist schon wissenswert.
Ja,
Okay.
und damit zurück zum Nürnberg-Spiel, denn es gab ja dann nach 3 Minuten noch einen kleinen Tiefschlag in unsere Richtung.
Kleiner Hinweis ist, es war nur einer, also
Dann war es Uruguay.
derjenige, der, genau.
Uruguay. Juhu! Yeah,
Yes.
sehr gut, sehr schön. Okay, so, aber jetzt hier 3-1, 1-3. Jean-Hugues Gounet im Eigentor. Also da würde ich sagen, dieses Eigen, also sozusagen Hugonet unglücklich so, aber die Fehler passieren vorher, ne? Also sozusagen der kommt ja da dann entsprechend zum Abschluss, gab ja auch einen Angriff, der das so ein bisschen einleitet. Ja, und dann kegelt der Ball da so rein. Schon ein bisschen Kacke, kann man ja schon sagen, Doppelschlag, und dann steht's irgendwie 3-1, und da war ich an der Stelle, muss ich schon sagen, war ich auch bei Kerstin, da habe ich so gedacht, okay, der Käse ist gegessen, das Thema ist durch.
Also nur um nochmal auf die Szene beim 3:1 zu gucken, ja.
Ja.
Es ist ja auch da wieder sehr interessant und du stehst mit zwei Spielern in direkter Ballnähe, du hast zwei Spieler bei Tsimas und du hast drei Spieler in der Nähe eines anderen Spielers von Nürnberg, der so halb rechte Position gerade in den Strafraum reinlaufen will. Also es ist ein Nürnberger im Strafraum. Es sind vier Magdeburger im Strafraum. Es ist einer am Ball, da sind zwei in der Nähe und trotzdem schafft es Nürnberg, den Ball ins Tor zu kriegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Pech von Gigonet, von Gigonet, ist eigentlich auch geil, ja? Von Gigonet ist Pech, klar, brauchen wir nicht drüber reden, der geht dahin, ist einfach doof, dass er ans lange Eck geht. Ja, scheiße. Ja. Aber wie gesagt, in der Entstehung natürlich auch wieder grottig verteidigt. Also kann nicht sein, dass du da so in Überzahl bist und dieser eine Nürnberger es schafft, den Ball so zu schießen, dass du dir den auch selber dann noch ins Tor klimperst. Also es ist wirklich abenteuerlich verteidigt.
Ja, naja, und das ist dann so der Punkt, wo ich mir so denke, also da musst du noch deutlich besser werden, also jetzt in
Ja.
einer normalen Liga, die jetzt nicht so eng ist oben, tatsächlich dir Gedanken machen zu dürfen über das Thema, können wir da oben in die Spitzengruppe mit reinrutschen. Also das ist nicht aufstiegsreif, sondern defensiver, so finde ich, jetzt in dem Spiel. Kann jetzt ja noch ändern in den nächsten Spielen, weiß ich nicht. Aber,
Ja, das war, ist ja auch, das fand ich auch gut von Christian Tietz auf der PK,
okay, ich habe die gar nicht gesehen.
der auch gesagt hat, auch auf die Tore angesprochen, der da ganz klar auch kritisiert, Rückwärtsbewegung, vor allem das 3 zu 4, das ist ihm, also da merkst du richtig,
Ja, okay.
ich glaube, da gab es in der Nachbesprechung ordentlich mal Meinung von ihm, weil er spricht das ja ganz klar an auch. Und was ich gut finde, was ich wirklich gut finde, ist, dass er auch das Schalke-Spiel nochmal hernimmt und sagt, ja, also sinngemäß, wirklich, wortwörtlich kriege ich es jetzt nicht mehr hin, aber sinngemäß sagt er, ja, es ist gut, wir haben da gewonnen und auch aufgrund der Spielweise auch alle euphorisch gewesen. Aber er sagt ganz klar, und das gefällt mir sehr, sehr gut, er sagt ganz klar, wir haben auch dort schon defensiv viele Fehler gemacht,
Ja, stimmt ja auch. Ist ja
die
so.
aber nicht bestraft wurden. Ja,
Ja.
du, ja, aber viele Leute haben ja, wenn du so angefangen hast, zumindest war das in meiner Blase so, wenn ich so angefangen habe, naja, aber wir haben doch 5-2 gewonnen. Das war dann immer so die Aussage. So. Und dann habe ich gesagt, alles klar, brauchst du nicht weiter drüber reden. Aber das war ja, also hat er auch gesagt, das fand ich gut, dass er das anspricht, weil das ist wichtig. Also da auch ganz klar sagt, ja, aber wir haben auch auf Schalke schon defensiv waren wir auch anfällig. Nur da wurde es nicht bestraft. Nürnberg hat es in der ersten Halbzeit gnadenlos bestraft.
Genau, richtig.
Ja.
Genau.
Das passiert ja auch nicht immer, da brauchen wir nicht drüber reden. Nehmen wir mal das Hinspiel gegen Köln, wo wir da mit viel Dusel 2-1 gewinnen. Normalerweise müsste es da zur Halbzeit auch schon 4-0 hinten liegen. Damals, aber wie gesagt, das ist eben genau das, eine Mannschaft, die dich dann bestraft, wie Nürnberg das gemacht hat, dann wird's eben schwierig. Und du kannst nicht jedes Heimspiel drei oder vier Tore schießen, damit du überhaupt mit einem Punkt aus dem Spiel rausgehst. Das funktioniert nicht.
In so eine Richtung hat sich ja auch Ugo Ne geäußert, glaube ich, irgendwo. Genau das, was du sagtest gerade, eben auch gesagt, dass das nicht jedes Spiel klappen kann. Genau. Ja, ist so. Ist bitter. Und wie gesagt, hätte nicht gedacht, dass wir dann nochmal ja auch sogar Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Es gab ja dann vor der Halbzeit, ich habe mir jetzt hier nur im Sendungsdokument nochmal aufgeschrieben, Kars und Burcu hatten ja dann kurz vor der Halbzeit nochmal eine Chance, nochmal zu verkürzen. So, wo Burcu das Ding da, glaube ich, auch als Außennetz schweißt, aus kürzester Distanz dann so
Naja,
nachschießt.
Kars schafft es aus einem Meter, den Ball nicht zu treffen, und Borchu haut ihn dann ins Außennetz. Ja. Wobei der
Genau.
für Kars natürlich auch sehr schwer ist, weil er wirklich scharf dann auch auf Kniehöhe gespielt wird. Das ist ja natürlich auch nicht einfach. Ja. Also, da sieht er zwar, ich sag mal, ein bisschen blöd aus. Er wird auch noch abgefälscht, glaube ich, von dem Nürnberger, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Von daher kann man da Kars nicht viel Vorwürfe machen. Das ist einfach, ja, ärgerlich. Ja.
Ja. Wir müssen, glaube oder ich würde gerne, wir müssen gar nichts, aber ich würde gerne auch nochmal über die Personalie Falko Michel sprechen wollen.
Hat der mitgespielt?
Ja,
Echt?
der war für Mo El Hankouri.
er hat angefangen und
Okay.
hat hinter den Spitzen gespielt auf der 10.
Weil im Radio habe ich ja den Namen nicht einmal gehört.
Ja, das ist nicht verwunderlich. Kerstin, wie war denn, also gab es da Gespräche über Michel im Stadion dann zur Halbzeit und so? Er ist ja dann ausgewechselt worden und für den kam dann Al Holmström rein. Also war der bei euch irgendwo im Fokus, bei euch so drumrum?
Nee, also, naja, einfach weil eben zur Halbzeitpause das Ergebnis so war, wie es zu dem Zeitpunkt
Na,
war. Und
okay.
da gab es dann sozusagen, das war dann eher eine sehr grundsätzliche Meinungsäußerung. Da ging es dann gar nicht um einzelne Spieler, außer
Okay.
vielleicht Daniel Heber. Aber
Okay. Genau. Ja, okay, aber ich hatte, also ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich in meinem Herzen ja so eine, ja, also einen Platz für Falko Michel, irgendwie finde ich den cool. Ich weiß aber, ich kann euch aber gar nicht sagen, wieso. Und
Das
in dem
weiß ich auch nicht. Also, wenn du da auf die Suche gehen würdest, könntest diese Saison und diese Begründung liefern könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
Na, ich glaube, ein großer Teil davon ist, ich glaube, ein großer Teil davon ist, dass ich mir einfach wünschen würde, dass der funktioniert, weil ich den Spielertypen an sich, glaube ich, eigentlich cool finde. So, aber jetzt in dem Spiel, was mir da auffiel, und deswegen hat es mich auch gar nicht gewundert, dass er dann ausgewechselt worden ist oder dass er dann sozusagen derjenige ist, der für Al Holmström wechseln muss. Der hat immer, der immer ist auch nicht richtig, aber in ein paar Szenen, die mir so vor Augen sind, also in der Zone, wo er dann spielt, ne, also sozusagen hinter den Spitzen da auf dieser Zehnerposition, immer so diesen vorletzten Pass, also so diesen Hockey-Assist an der einen oder anderen Stelle einfach, also auffällig unsauber gespielt. Also es ist mir sozusagen richtig entgegengesprungen. Da gab es so zwei, drei Szenen, wo er auch so auf 3 Metern dann den Ball zwar zum Mitspieler bekommt und dann, also weiß ich nicht, rausspielt auf dem Flügel oder so, aber dann eben so, dass der Mitspieler nicht den Ball in den Fuß bekommt, also wirklich auf nicht so lange Distanz, ne, sondern halt nochmal einen Schritt zurück machen muss, den Ball irgendwie entgegengehen muss oder so. Und so, also so unsauber, einfach diese vorletzten Pässe, die du, glaube ich, anbringen musst, um auch so eine Defensive so ein bisschen in Schwierigkeiten zu bringen und schnell zu machen, die waren aus meiner Sicht also auffallend oft ziemlich unsauber. Und dann dachte ich mir so, das ist blöd, weil du diese Schaltstelle auf der Position eben einfach brauchst. Also da musst du halt schnell übersetzen, damit es halt schnell gehen kann in der Offensive auch. Und das hat aus meiner Sicht einfach nicht gut funktioniert. Und ich fand das so, so schade und dachte so, oh Mann, naja, aber er ist ja dann runtergegangen und für ihn kam dann eben Al Holmström. Weltklasse Name. Aber das wollte ich an der Stelle nochmal angesprochen haben. Also vielleicht ist das anderen irgendwie auch aufgefallen, dass der da, ja, dass es da schon so ein bisschen, ich weiß nicht, woran sowas dann liegt, weil ich einem Spieler, der in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt, schon zutrauen würde, dass er auf 3, 4 Metern, auch auf 5 Metern, 10 Meter auch einen Pass an den Mann bringt, so. Also weiß ich nicht, was das dann ist, aber das, ja, sprang mich so an. Genau. So, jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit. Die gewinnt ja der Club mit 2:1. Muss man ja auch sagen. Und ja, oder nicht?
Stimmt. Stimmt.
Ja,
Ja,
also.
super. Schade, spielt auch nicht 90 Minuten. Phrase.
Naja, Spiel dauert 90 Minuten, ist richtig. Und deswegen würde ich nämlich auch sagen, das Spiel verlierst du halt in der ersten Halbzeit schon. So,
Ja, und
weil
dann
du.
in der Nachspielzeit.
Naja, in der Nachspielzeit verlierst du es dann, schon klar. Aber also, als ich sagen will, das Handicap, was du dir quasi erarbeitet hast bis zur Halbzeitpause, das war dann zu groß. So, und das ist
Ja, es hätte
aber.
vor allem auch noch größer werden können, ja. Also, ich, wenn
Ja,
man, die
ja.
Anfangsphase war ja schon so, finde ich, dass Nürnberg da auch nochmal zu zwei, drei guten Abschlüssen kam. Also einmal so ein Schuss aus der zweiten Reihe, den, ja, der dann, ja, der auch dankbar ist für Reimann, der es aber dann auch schafft, den Ball da in der Szene nochmal zum Gegner zu fausten. Respekt. Dann ist ja dann Schlag, weil ich es gerade sehe hier, der schlägt dann auch einen Ball rein. Also wenn der Neuner da ein bisschen energischer auf den Ball geht, kann es da durchaus auch schon 4-1 stehen. Da kommst du, glaube ich, nicht nochmal zurück. Ich glaube, so ehrlich kann man dann sein.
Ja, das ist so. Ja.
Es war ja schon so, dass Nürnberg auch in dieser Phase doch noch auch noch gute Chancen hatte,
Ja, da gab es doch dieses eine
durchaus
Ding.
auf 1-4 zu stellen. Ja, also.
Ja. Da gab es doch dieses eine Ding, wo Reimann da sozusagen mit dem.
Nochmal. Ja,
Oder?
also
Also.
da waren wir auch kurz davor, irgendwie,
Aber da
kurz
stand es
vorm
4 zu 2.
Platzsturm.
Da stand es aber schon,
Also.
da stand es aber 2 zu 3. Als Reimann da meinte, er muss er muss 30 Meter vorm Tor
Das
jetzt noch
meine ich
irgendwie ins
nicht.
Dribbling
Das
gehen. Ach so, ach so.
meine ich nicht, sondern ich meine diese eine Parade, die er hatte, und ich glaube, das war gegen Tsimas, wo er eben sozusagen noch die rechte Pranke noch auspackt und das Ding noch weglenkt und das Tor eigentlich leer ist. Also so.
Ach so, ja, die Szene. Ja. Ja, ist halt Riesenbock von Siemers, ja. Also bei allem Respekt vor der Parade von Reimann, wenn Siemers den Ball flach auf die auf den auf den auf den in Richtung des linken Fußes von Reimann spielt, in Richtung Pfosten, hat er keine Chance.
Genau, ja, na
Hat er keine Chance.
und so nagelt er halt drauf und
So nagelt er drauf.
lässt Reimann
Und
gut
den hält er
aussehen,
gut.
aber hält er
Den hält er
gut.
gut, ja, muss man sagen. Aber eben, wie gesagt, ein Stürmer, glaube ich, der 2 Jahre älter ist und da einfach auch ein bisschen abgewichster ist, der schiebt dir das Ding einfach unten dann neben den Pfosten und dann steht es da 4-1. Ja. Also.
Ja, genau. So, ich glaube, Kerstin hat jetzt schon zwei, dreimal angesetzt und jetzt haben wir sie immer so hüfthoch weggegrätscht, verbal, akustisch oder so.
Nee, aber wenn ihr sagt, das war chronologisch noch gar nicht dran, dann war das chronologisch noch gar nicht dran.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich habe hier leider auf meine Stichpunkte habe ich keine Zeiten, keine Spielminuten hintergeschrieben, sondern bei mir geht das hier Wechsel Al Holmström für Michel, Reimann rettet gegen Tsimas und dann kommt schon das Anschlusstor von Kahrs. So, genau. Also das wäre jetzt sozusagen meine.
Genau, aber diese wirklich brenzliche Situation, zumindest ging es uns im Stadion so, wo Reimann halt nicht komplett sicher ist im Ball und ich schon wilde Dinge sah, die zum Glück dann nicht eingetreten sind. Da dachte ich so, ah, mitspielender Torwart. Das sind dann die Situationen.
Ja, und
Ja.
ich hab in der Szene so gedacht, das ist jetzt wieder so eine Sache, die eigentlich ein Gegentor verdient hat.
Meint ihr jetzt das Ding, wo ein Ball vertändelt?
Ja. So.
Alter, also da, ich habe im Radio klang das ja gar nicht so dramatisch.
Okay.
Also im Radio klang das ja so, naja, oh, Stürmer holt sich den Ball von Reimann und du hattest nicht so richtig, konntest nicht so richtig zuordnen, wie das passiert ist, weil er das auch nicht groß beschrieben hat. Als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, Junge, Junge,
Ja.
das hätte bei mir 3 Extrarunden gemacht. Das kannst du glauben. Also, Freunde der Sonne, ja. Wie kann man denn. Also, nee. Nee.
Ja.
Boah.
Ja.
Aber wir haben
Naja.
noch gar nicht über das Tor von Kahrs gesprochen.
Nee, richtig. Richtig. Genau. Dann los. Schieß los, Thomas.
Endlich mal ein Heimtor von ihm mal wieder. Ja. Seit Oktober das erste Heimtor.
Ich glaube, das dritte insgesamt oder so, ja.
Ja, das
Zweites
dritte
oder drittes, irgendwie
insgesamt.
so.
Ja.
Ja.
Ja, aber gute Macht. Also, war schön gespielt. Schnell gespielt, die Ecke. Aber auch da muss man sagen, also, auch da wieder, es ist Also, ich frage mich manchmal wirklich, was machen so Fußballer eigentlich, wenn die kein Fußball spielen? Es ist faszinierend, wie frei Kahrs im 16er den Ball annehmen kann, sich drehen kann, ohne dass da auch nur im Ansatz ein Gegenspieler in der Nähe ist. Es ist ja beeindruckend. Das ist ja Wahnsinn. Also so viel Platz hat er im Training nicht. So viel Platz hast du in der E-Jugend nicht. Also das ist ja unglaublich. Was machen denn da die Nürnberger? Also wir haben ja zu Recht bei den Gegentoren auch auf unsere Abwehr. Das ist ja abwehrtechnisch genauso Grütze. Das ist ja jetzt nichts, wo du sagen musst, oh, das ist aber herausragend raus. Nee, da muss ja nur ein Gegenspieler bei ihm sein, dann passiert da überhaupt nichts. Aber die sind alle weg.
Ja.
Das ist irre.
Ja, und vor allem haben sie sich gedacht, hier Kars, das Kopfballungeheuer, der kann eh nichts mit dem Fuß. So,
Also
weißt
schön, für uns, um Gottes Willen,
du?
ja,
Ja,
schön für uns, dass er da den Ball so frei bekommt, sich beim Drehen und beim Zurechtlegen des Balles noch drei Kaffee kochen kann, ja, um dann zu sagen, so, jetzt schlänzt sich das Ding noch in eine lange Ecke, ohne dass ich auch nur im Ansatz mal ein bisschen Gegnerdruck bekomme. Also, geil, Wahnsinn.
ja. Habe ich
Irre.
in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, aber gern genommen,
Ja,
denn.
natürlich, keine Frage, absolut.
Denn, Kasim musste es gleich mal mit der Stadionatmosphäre so ein bisschen abgleichen. Ich hatte schon das Gefühl, das war ja dann so also schon sozusagen mehr oder weniger in der letzten Viertelstunde, ich glaube, 72. Minute war der Anschlusstreffer dann
Ja.
von Kars. Da hatte ich schon einfach den Eindruck, also die Mannschaft will jetzt auch hier was reißen, also haut sich rein, haut alles rein, verdient sich auch das Tor und war ja dann schon. Dann bis zum 4-3 einfach auch am Drücker. Ne? Also diese beiden Tore fand ich fielen jetzt nicht zufällig oder irgendwie waren sozusagen so ein ja, Zufallsprodukt ebenso, sondern da war schon gut Fahrt drin, fand ich. So.
Absolut, absolut. Auch etwas, was man vielleicht unter dem ein bisschen abgenutzten Begriff Moral
Ja,
auch
ja.
bezeichnen könnte. Und da hast du auch sofort gemerkt, dass das Stadion wieder angesprungen ist.
Genau.
Es
Genau.
gab dann tatsächlich auch über die Tribünen hinweg nochmal Wechselgesänge, wo ich so dachte, krass, wann habe ich denn das letzte Mal
Ja,
erlebt?
okay.
Also das war so dieses Wow. Und das ist, ich kann das schwer festmachen, aber irgendwas in mir war so, dass ich dachte, nee, wir haben jetzt noch mindestens 10 Minuten zu gehen. Schauen wir mal. Also dieses, man möchte sich der Euphorie noch nicht komplett hingeben, einfach weil man weiß, dass es leider noch genügend Minuten sind, wo dann wieder Blödsinn passieren kann. Aber trotzdem hatte ich so dieses, lasst uns happy sein, dann ist es wenigstens einfach ein weiterer Punkt und dann sind wir gut zurückgekommen und so weiter. Und dieses Nope, jetzt hauen wir aber nochmal wirklich alles rein und jetzt sorgen wir dafür, dass wir hier wirklich noch den Siegtreffer landen, weil das Momentum vielleicht doch bei uns ist. Das war der Tucken zu viel, wo offensichtlich dann alle irgendwie unsortiert waren. Es gab ja auch nochmal in der 90. nochmal einen Doppelwechsel bei uns. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es war wirklich brutal, muss ich einfach sagen.
Naja, und siehst du, das ist ganz interessant, weil ich das ein bisschen anders bewerte. Ich fand das nämlich ausgesprochen gut, dass die Mannschaft so massiv, also jetzt haben wir das Tor von Hugonet so ein bisschen übergangen, ist aber gar nicht schlimm. Also den Ausgleich so, aber also ich fand es ausgesprochen gut, dass die Mannschaft alles reingehauen hat, um dieses Spiel zu ziehen. Und jetzt sage ich gleich eine Sache, wo ich weiß, dass ihr mich wahrscheinlich auffresst, aber aufgrund der Art und Weise, wie die Mannschaft da aufgetreten ist und das wirklich, wirklich wollte, und wir hatten Heimspiele, da war das anders. Kann ich denen ein Stück weit auch diesen Gegentreffer zum 4-3 ein Stück weit verzeihen, tatsächlich? Weil ich so dachte, naja, ich erinnere mich auch an Mannschaften, an FCM-Mannschaften, die dann auch bei solchen Spielständen, so mit einem Torrückstand oder Zweien, spielen, als würden wir 5-0 führen. Und dann halt hier nochmal 24 Mal hinten rum. Und ich hatte schon das Gefühl, da ist Dampf drin, da ist Drive drin, da ist Moral drin und also Mentalität, wie so immer es nennen willst. Und die wollen es jetzt. So. Und mir hat das gefallen. Ich fand das gut. Also ich fand das eine gute Schlussphase mit dem totalen Sacktritt, sorry, dann in der 94. Minute, alles gut, aber ich fand, also mich hat das schon sehr, sehr gut mitgenommen, diese Phase des Spiels. Ich fand das cool. Auch wenn wir es dann hinten raus verloren haben, aber ja, ich fand das jetzt nicht
Aber
drüber. Ich fand das richtig. Mein Take.
musst du nicht aber trotzdem den Tucken intelligenter dann sein,
Ja, na klar, musst du das.
wenn du einfach schon schaust, wie das Spiel komplett gelaufen ist? Also ich kann das schwer beschreiben, aber es gab ja auch schon so viele Spiele in den vergangenen Saison, wo wir dann wirklich so in der letzten Viertelstunde komplett auseinandergefallen sind, wo wir Sachen hergegeben haben und so. Da bin ich bei dir. Das war es diesmal nicht. Also das war von der Gesamtenergie war das wirklich wow.
Genau.
Und auch kein Aufbäumen, sondern das war wirklich, wo ich so dachte, ja, die haben das jetzt gut unter Kontrolle. Hier ist noch was möglich, aber es war ja auch nicht so, oder zumindest war das jetzt auch nicht mein Gefühl, dass Nürnberg komplett platt war. Also, weißt du, dass du das Gefühl hättest, okay, es hat sich jetzt hier was gedreht und wir haben irgendwie mehr Körner oder was auch immer, sondern das war, dieses 3-3 war dann am Ende der Ansporn für beide Mannschaften zu gucken, was könnte jetzt noch gehen. Und
Genau.
wie gesagt, das war dann eben der kurze Konzentrationsverlust.
Naja,
Und
das
darüber
kann
ärgere ich mich einfach.
ich. Ja,
Ja, aber die gab es
verstehe
ja
ich.
schon vorher.
Und das ist das, was mich tatsächlich so ärgert. Und deswegen sage ich, kann man dieses 4-3 nicht verzeihen. Das Problem ist, du hast Nürnberg, das kam auch im Radio so rüber, du hast Nürnberg mit dem 3-3, hast du die komplett im Sack.
Genau,
Du
richtig,
hast die
genau.
voll im Griff. Und dann holst du die wieder ins Spiel zurück und zeigst ihnen: Mensch, ihr habt hier vielleicht doch noch eine Chance mit diesem A, mit diesem absoluten Scheißding von Reimann. Und dann gab es dann noch eine Szene, die werden in den Wiederholungen leider nicht gezeigt. Das hat man im Radio auch mitbekommen. Es ist ja vorher auch schon mal ein Ball viel zu kurz gespielt worden in Richtung Reimann, wo wir dann richtig Glück hatten, dass der noch geklärt wird. Also, du holst ja Nürnberg nach dem 3-3 mit diesen wirklich Unzulänglichkeiten, die du dann selber ins Spiel bringst, wieder ein Stück weit zurück ins Spiel und zeigst denen: Oh, wenn wir hier doch noch Nadelstiche nach vorne setzen, könnte hier vielleicht doch noch was gehen. Und das finde ich dann wieder, das ärgert mich sehr. Und dann, da kann ich dann nicht so einfach sagen wie du: Da ist mir das 4-3, ich weiß, wie du es meinst, ein Stück weit egal. Kann ich nicht, weil du die in diesen Szenen, die ich gerade benannt habe, komplett ins Spiel zurückholst. Machst du diese Scheißböcke in der Phase nicht, lege ich mich fest und sage: Da gehst du als Sieger vom Platz. Aber du
Vielleicht,
holst
ja,
die zurück ins
vielleicht.
Spiel und zeigst denen: Jungs, ihr habt hier durchaus noch eine Chance auf einen Siegtreffer. Weil wir hinten wieder so eine Scheiße fabrizieren.
Ja, alles richtig, alles richtig. Für mich bleibt es trotzdem unter dem Strich in der Phase ein guter Eindruck mit allen Unzulänglichkeiten, die du gerade gesagt hast, Thomas, alles richtig, weil ich eben auch schon andere Spiele gesehen habe, wo ich wir gewinnen das jetzt noch und wir machen das noch so eben vermisst habe. Also es gab ganz, ganz viele Stadionbesuche, an die ich mich erinnere, wo ich so dachte: Leute, wir könnten hier ein Spiel gewinnen, jetzt macht mal so. Und klar, ich meine, über das 4-3 habe ich mich auch wahnsinnig geärgert, ist ja logisch, aber habe dann, wie gesagt, jetzt müssen ein paar Mal drüber schlafen, so gedacht: Naja, scheiße. So, aber was ich der Mannschaft auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass sie nicht alles versucht hätte, dieses Spiel zu gewinnen. So, und die Unzulänglichkeiten, die wir in der Defensive haben, die haben wir einfach so. Also das ist, glaube ich, einfach, weiß ich nicht, ist da so drin. So, ja. Aber also sagen, was jetzt das Bemühen betrifft, einen Heimsieg zu landen, auch das Momentum mitzunehmen nach dem 3-3, da kann ich jetzt der Mannschaft erstmal keinen Vorwurf machen. So, aber das kann, ja, können ja sozusagen bei drei Meinungen oder drei Personen können wir ja vier Meinungen haben, das ist schon alles cool. Genau. Trotzdem super ärgerlich. Und dieses Gegentor, auch da muss man vielleicht, also dieses 3-4, auch da muss man schon aber, glaube ich, auch Nürnberg sagen, also in Richtung Nürnberg nochmal sagen, dass es einfach auch dann auch gut gemacht ist in der Situation und der Justwan das einfach auch gut macht. So, also ich finde, das gehört dann auch dazu. Der wird,
Ja, aber
kriegt er da,
diese Szene darf doch niemals entstehen.
ohne Frage, ohne Frage. Trotzdem ist es ein guter
Also,
Abschluss.
ja, aber diese Szene darf doch niemals entstehen. Und
Natürlich
was
nicht.
noch viel schlimmer ist, man muss sich das mal vorstellen, der Spieler vom FCM, der dann noch am ehesten in der Lage ist, da noch in den Zweikampf reinzukommen, das ist Martin Kars.
Okay.
Der ist Mittelstürmer. Unsere Abwehrspieler turnen alle irgendwo rum und Martin Kars ist der Spieler, der in der Phase noch fast den Justwan am Abschluss hindert. Also wenn
Tja.
man sich da auch das mal überlegt, das sagt ja alles
Ja.
über unsere Abwehrspieler in dieser Phase, in dieser Szene aus. Da lassen sich Dreie mit einem billigsten Hackentrick aber mal komplett verladen. Ja, dann hat Justwan, du hast ja richtig gesehen, der Justwan, der fällt ja gleich um. Der war doch fix und alle.
Ja.
Dass der überhaupt noch bis zum 16er laufen konnte, hat mich gewundert. Wenn
Ja.
man sich die Szene anguckt, der wird ja immer langsamer. Ja, und dann ist, wie gesagt, Kars derjenige, der fast noch ihn am ehesten stört. Und dann guckst du da, unsere Innenverteidiger rennen alle irgendwo anders rum.
Ja.
Also, so gut
Sie
der Abschluss ist, keine Frage. Der ist da schön ins lange Eck gelegt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es kann nicht sein, dass du da in einer Situation bist, wo du mit drei Nürnberger auf fünf oder sechs Magdeburger gehen. Das kann nicht sein, dass du da ein Tor frisst. Das geht
Ja,
nicht.
richtig, richtig. Ja, bin ich bei dir. Also sage ich gar nichts gegen. Sage ich gar nichts gegen. Super ärgerlich trotzdem. Genau. Ja. Und dann verlierst du das 3 zu 4. Zwei Personalfragen noch. Patrick Pfeiffer kam rein. Für tatsächlich auch Daniel Heber, glaube ich. Das war doch der Wechsel, oder? Ja, genau. Hat dann 11 Minuten bekommen, hatte aber, glaube ich, auch so einen oder so anderthalb Wackler auf jeden Fall drin. Das müsste ja auch mehr oder weniger bei euch so Sichtachse gewesen sein, Kerstin, oder? Der dann, also wenn ich jetzt eure Stadionposition richtig im Kopf habe, wo ihr wart, in welchem Block. So, aber da bin ich mal gespannt. Also, ich hoffe ja schon, dass naja, Patrick Pfeiffer erst eine Spielzeit bekommt für jemand anders und vor allem auch ein bisschen diese Kopfballproblematik in der Defensive behebt. Naja, und dann, und das ist sozusagen dieser andere, auch einen positiven Aspekt, den ich jetzt für mich noch mitnehme. Ich fand schon mit Al Holmström, auch wenn der jetzt kein Tor gemacht hat und man schon auch gesehen hat, dass er wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, aber was ich fand war, dass der uns schon nochmal eine neue, also noch, also dass der unser Spiel variabler macht. So, weil wir jetzt plötzlich da vorne jemanden haben, den man auch mal hoch anspielen kann und so. Und ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man dann immer nochmal den Gegner nochmal vor eine Aufgabe stellt.
Hat ja
So,
auch lange
und
genug gedauert, dass man das beim FCM ja nicht erkennt.
richtig, aber jetzt haben wir den Spieler und
Jetzt haben
irgendwie,
wir
also.
den und ich finde auch, das hast du ja, das siehst du ja auch vor dem 3 zu 3. Da sieht man, da kann man das gut sehen, auch wenn er jetzt halt den Ball nicht berührt. Aber es orientieren sich zwei Spieler zu ihm.
Ja, genau, richtig, genau.
So, es orientieren sich sofort zwei Spieler zu ihm, nicht einer, wie sonst bei uns, vielleicht oder gar keiner, sondern zwei. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Igoné dann so völlig blank steht. Weil der Außenverteidiger in der Szene zu Matthiesen muss oder vor Matthiesen stehen muss und dadurch ist Igoné völlig blank und kann das Tor machen.
Ja.
Also es wurde Zeit, dass wir endlich mal so diese auch eine andere Variabilität davon haben, dass du eben auch mal solche Bälle auch mal hoch reinknallen kannst.
Genau.
Das hat lange genug gedauert. Es ist schön, dass wir das jetzt endlich erkannt haben und ich hoffe, dass er auch fit bleibt. Weil das kannst du gut, so einen Spielertypen brauchst du einfach.
Sehe ich absolut genauso. Genau. Und das
Also.
ist, ja, wie gesagt, das nehme ich gerne für mich wirklich positiv nochmal mit aus der Partie. Das hat mir gut gefallen. Auch wie gesagt, wenn jetzt dann auch einiges noch nicht so gut funktioniert hat, geschenkt, ne, ist halt so. Aber das kann nicht schaden. Das kann auf keinen Fall schaden, da
Nein,
nochmal
natürlich nicht, um Gottes Willen.
eine
Das
Option mehr
schafft
zu
ja
haben.
auch wieder Räume für einen Kahrs, wenn die beiden mal zusammenspielen sollten. Weil Holmström auch ein Spieler ist, der sieht man ja, ist eine Kante, Alter, ja. Also das ist ja schon, und ich glaube auch, wenn man den so sieht, wenn man den auch in den Zweikämpfen beobachtet, ich glaube schon, dass der im Gegensatz zu der Marionette, die wir letztes Jahr hatten, dass der auch in der Lage ist, mit diesem Körper zu arbeiten.
Ja, glaube ich auch.
Ja,
Das glaube ich wohl auch.
und das ist dann schon eine Geschichte, das kann dir extrem helfen. Ja, lass dir mal noch zwei, drei Spiele von der Bank kommen, dann ist der vielleicht auch bei 100%. Und dann möchte ich mal sehen, wie das ist, wenn du dann vielleicht mit beiden mal spielst. Weil dann hast du ja zwei komplett, du kannst einen in die Tiefe schicken und den anderen kannst du hoch anspielen. Der ist ja geil.
Das ist ja jetzt schon passiert. Also Kars und Al
Ja,
Holmström hatten ja
naja,
die halt hatten ja jetzt die Halbzeit zusammen.
mal beide von Anfang an, nicht nur eine Halbzeit, mal 90 Minuten.
Ach so,
Das
ja,
meine
okay.
ich.
Ach so, ja. Ja, aber das tut uns gut und da kann man schon schön drauf aufbauen. Genau. So, ich habe jetzt eigentlich mein ganzes Nürnberg-Pulver verschossen. Habt ihr noch Themen zu dem Spiel? Kerstin, du noch was?
Was mir gerade einfällt, hätte auch gut zu FCM-Neuigkeiten gepasst. Vorm Anpfiff wurde das 14.000. Vereinsmitglied begrüßt.
Ah ja, na, da sah ich ein Bild, genau, mit einem entsprechenden.
Und
Ja.
ansonsten, weiß ich nicht, möchte ich das jetzt auch gut und gern abhaken.
Sehr gut. Thomas, hast du noch?
14.000 haben wir jetzt.
Jawohl.
Ja.
Schön.
Mhm.
Schön. Das sind ja dann nur noch 286.000 weniger als Benfica Lissabon hat. Wir sind auf einem guten Weg.
Ja, genau. Naja,
Ja, genau. Da, genau das wäre auch der Verein, mit dem ich das unbedingt verglichen hätte. Ja, genau.
genau. Und jetzt fragen sich natürlich alle wieder, warum kennt Thomas die Mitgliederzahlen von Lissabon? Aber
Weil
warum
ich das
wundert mich?
gestern gelesen habe.
Ach so, alles klar. Aber es wundert mich ja wenig nur noch. Also
Weil
insofern.
Benfica damit nämlich den FC Bayern überholt hat.
Ah, das ist klar. Ich verstehe, ich verstehe. Na gut.
Ist jetzt der Club mit den weltweit meisten Mitgliedern.
Na gut, und dann schlussfolgere ich daraus, dass du jetzt zu dem Nürnberg-Spiel jetzt nicht noch,
Nicht mehr
also
haben, ne.
nichts mehr hast, ja, genau. Na, dann
Nö,
können wir uns ja.
ich wollte ja nur, weil mich diese 14.000 halt wirklich freuen, einfach nochmal sagen, es ist aber noch ein langer Weg, um zur Nummer 1 der Welt zu werden. So als Größte der Welt sollte man auch diesen Anspruch haben, finde ich.
Das ist richtig, ja.
Also.
Kann ich, den teile ich. Gut,
Ja.
dann lasst uns mal auf die Köln-Partie schauen. Was jetzt Freitagabend stattfindet, Köln Tabellenführer. Ich sage euch gleich, was die für einen Lauf haben. Das ist gruselig.
Das ist
Aber
irre, ja.
also wirklich krass. Aber jetzt erstmal zur Bilanz. Also es gab 4 Spiele gegen den FC. Laut Fußballdaten.de, davon haben wir zwei. Warte mal, kann das stimmen? Ja. Hä? Zwei
Vier
Siege?
Spiele?
Ja, warte mal, jetzt gucke ich das nochmal nach. Also, ja, na
Ich
klar.
glaube,
Aber da ist
eins
durch
davon war
Pokal dabei.
der DFB-Pokal in der
Genau,
legendären Saison
genau.
vor vielen, vielen Monaten.
Genau,
Ja, gut.
man kann das ja hier auch mal ausklappen, das Menü. Also diese 4 Spiele also schließen den
Kann sagen,
DFB-Pokal
also
mit ein.
bei Ligaspiele waren es drei.
Ligaspiele waren es 3, richtig. Und davon haben wir eins gewonnen, eins unentschieden gespielt und eins verloren. Und eben aber das 5:2 im DFB-Pokal. Und das bringt uns auch zur Tordifferenz von 8:7 Toren. Naja, okay. Also gegen Köln dreimal in der Liga gespielt, jetzt das vierte Mal. Das letzte Aufeinandertreffen erinnert sicherlich der eine oder andere auch noch. Das war dieses irre 2:1 in Köln, wo Köln immer noch nicht weiß, wie sie das eigentlich verlieren konnten.
Wir waren live dabei. Es war in der Tat
Ach,
unglaublich.
geilo. Ihr wart im Stadion, ihr Glücklichen. Ja. Genau, da musste man sich ja, also, naja, es gab ja dann Spieler, die sich da entschuldigen wollten oder wohl entschuldigt haben, keine Ahnung. Das war jedenfalls das letzte Spiel, so, und jetzt die Saison bisher von Köln, ja. Also, 21 Spiele, 12 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, Tabellenplatz 1, 40 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Also, ich glaube eh auch, dass sich da jetzt langsam die Liga anfängt, ein bisschen zu sortieren. Also, man könnte die jetzt schon noch ein bisschen einteilen, auch wenn es immer noch eng ist, aber. So, Köln holt auswärts im Schnitt 2,0 Punkte und jetzt passt auf, die haben aus den letzten 10 Spielen, ja, 8 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Unentschieden,
Und die war beim HSV.
Die Niederlage in Hamburg, genau, ich glaube, also war das nicht ein ganz schlechtes Spiel? Hast du nicht irgendwie gemeint, das war
Das
ganz furchtbar?
war
Ja, das war
eines der schlechtesten
grottenschlecht.
Fußballspiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ja.
Okay, alles klar.
Ja,
Okay, also, naja, das macht mir wiederum Hoffnung für unser Heimspiel. Also,
ja.
wenn man da auch, also das kleine Stück Resthoffnung, was ich da noch habe,
Die
ergibt das jetzt.
Hoffnung stirbt zuletzt,
Ja,
Alex, damit ich auch mal wieder eine Phrase kriege.
aber Kerstin,
Richtig.
auch die stirbt. Also es ist halt, ja.
Ey, aber das ist doch geil. Das ist doch total geil. Wenn wir halt alle nicht mit irgendwas rechnen, dann wird das Spiel, mit dem wir den Heimflug besiegen. Passt mal
Ich
auf.
rechne mit, natürlich rechne ich mit einem Sieg,
Na,
hallo?
ich rechne mit einer richtigen Reise. Ich glaube, die geben uns richtig einen mit.
Ich möchte da an einen Spruchband aus dem Pokal, aus dem angesprochenen Pokalspiel erinnern. Wir
Nämlich?
sind die wahre Darmstadt.
Ah, okay.
Ja,
Na gut, das ist natürlich ein Argument.
und deswegen gibt es einen Heimsieg. Punkt.
Okay, alles klar. Aber, also.
Auch wenn ich nicht weiß, wie der zustande kommen soll, aber wir werden ihn holen.
Ja, na gut, das haben wir auswärts in Köln wahrscheinlich auch gedacht. Also insofern, es ist möglich, aber es ist, glaube ich, nicht zweimal in einer Saison möglich. Deswegen glaube ich,
Das kann passieren, ja.
dass wir gegen Köln richtig. Also ich glaube wirklich, wir werden da richtig leiden und kriegen eine heftige Reise. Aber lasse mich sehr, sehr gerne und gerne auch persönlich, weil ich nämlich dann wieder im Stadion sein werde, eines Besseren belehren. Also mal gucken. Aber das ist schon ein bisschen heftig, wie die gerade drauf sind, so, muss man
Köln
schon
ist ja
sagen.
auch die einzige Mannschaft in der Liga. Achtung, zuhören, weil es ist ein bisschen, klingt, es ist, die ist die einzige Mannschaft in der Liga, die mehr Spiele gewonnen hat, als sie nicht gewonnen hat.
Ja, okay.
Nee, stimmt. Es gibt noch eine zweite, Kaiserslautern.
Okay. Na gut, aber die sind ja da auch oben mit dabei.
Also Köln hat 12 Spiele gewonnen und vier, fünf, also vier und vier unentschieden, fünf, macht also 9 Spiele ohne Sieg. Und Lautern hat 11 Spiele gewonnen und hat 10 Spiele ohne Sieg. Und wir haben 9 Spiele gewonnen und haben 12 Spiele ohne Sieg.
Ja, und 11 Kopfballgegentor.
Ja gut,
Genau.
das ist ja, das, die,
Ja.
sicherlich hat das auch, ist das auch einer der Gründe.
Richtig. Also da kommt jetzt auf jeden Fall mit dem FC eine ganz schöne Aufgabe auf den FCM zu. Das kann man, glaube ich, wirklich nicht anders sagen. Und wie gesagt, wenn man jetzt mal so auf die Tabelle guckt, ja, also Köln 40 Punkte, die sind jetzt plus 5 auf Platz 4. So, ich finde schon, dass sich da so eine kleine Gruppe vielleicht bilden könnte, ja.
Kann
So.
jetzt passieren. An diesem Spieltag kann das echt passieren.
Ja,
Was,
glaube
hast du mal
ich.
am Spielplan geguckt? Wer da am Wochenende
Nee.
gegeneinander spielt?
Nee, ich habe hier nur die Tabelle
Köln
gerade
spielt
offen.
gegen uns.
Okay.
Hamburg spielt in Regensburg.
Okay.
Und Lautern spielt gegen Hannover. Wenn die Dreie das hier gewinnen, hast du schon einen kleinen Abstand.
Genau. Genau, ja, naja, genau. Und also Köln 40 Punkte, der HSV 38, Lautern auch 38 und dann kommen schon wir mit 35. Also da gibt es schon so ein 3-Punkte-Abstand. So, und dann würde ich nämlich sagen, dass sozusagen unsere Gruppe in Anführungsstrichen geht halt von Platz 4 bis Platz 10. Da würde ich den KSC mal noch mit reinzählen. Und dann gibt es nämlich da einen Abstand von 4 Punkten zwischen 10 und 11, dann zu Fürth. Und ja, das geht für mich eigentlich runter bis Schalke. Also, also 11 bis 14 ist für mich so eine Gruppe.
Ja, und dann hast du die Abstiegskämpfer.
Und dann hast du die, also das wird sich langsam schütteln.
Ja, also
Und
langsam kristallisiert sich ein bisschen, ja.
genau, und
Ja.
dann mal gucken, was wir da noch für eine Rolle spielen können. Karlsruhe ja komplett abgeschmiert eigentlich, ne? Aber hatten ja auch den entsprechenden Abgang
Ja,
da.
wenn ich im Winter einfach mal meinen Top-Stürmer abgebe für ein Appel und ein Ei, ja, da bin ich auch selber schuld. Also.
Ja, das ist wohl wahr, ja, genau. So, aber lass mal nochmal zu Köln kommen. Auf wen müssen wir da achten? So.
Ja, also im Grunde die ganze Mannschaft.
Ja,
Also
okay.
die haben schon, ja, die haben schon, die haben, finde ich, schon einen recht guten Kader. Also es hat mich eh überrascht, dass die am Saisonanfang so ein bisschen so Probleme hatten und der Trainer hat ja auch dann, der Struber hatte dann auch ein bisschen was geändert. Als er dann den Schwebe reingenommen hat, hat er ja auch abwehrtechnisch ein bisschen was umgestellt und seitdem läuft es ja bei denen, ja. Also das ist ja schon ein bisschen atemberaubend, ja. Also ja, aber im Prinzip passiert in Köln das, also was ich persönlich auch erwartet habe, dass die in der Rückrunde jetzt sich stabilisieren und dann wahrscheinlich oben wegmarschieren werden. Das denke ich schon, dass das passiert. Ja, und dann haben sie eben zwei gute Stürmer. Ja, also der Downs, der hat jetzt nun endlich auch angefangen. Also der Downs war ja einer von denen, die gegen uns 300% hier liegen lassen haben. Der hat sich aber seitdem doch gefangen, hat jetzt in 20 Spielen 9 Tore. Ist jetzt 24-Jähriger, der seine erste Saison spielt, deswegen ist das schon ordentlich. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen, ich finde es eigentlich richtig gut. Dann haben sie den Tim Lemperle, der in 16 Spielen 8 Tore geschossen hat. Ja, und ansonsten spielen da schon auch, ich sag mal, schon so ein paar Spieler, die auch durchaus Bundesliga spielen könnten, in meinen Augen. Ja, also zum Beispiel Ljubicic könnte Bundesliga spielen, Florian Kainz ist durchaus ein Spieler, der Bundesliga spielen könnte. Jan Thielemann, oder Thielemann, der da auch mit 19 Jahren gerade mal unumstrittener Stammspieler ist, oder mit, nee, nicht mit 19, mit 22. Also mit dem Schwebe haben sie einen sehr guten Torhüter. Dann Hübers haben sie, der auch geblieben ist, wo es ja im Sommer auch Angebote gab aus der Bundesliga, der dann sagte, er bleibt beim FC, weil er das gerade ziehen will, wieder den Abstieg. Dann haben sie den Paccarada, der mit St. Pauli aufgestiegen ist auf der linken Abwehrseite. Also die haben schon, ja, die haben schon eine gute Mannschaft zusammen, muss man schon sagen. Also und wenn das dann einigermaßen funktioniert, dass das eben auch dann, ja, dass das dann auch funktioniert und dass diese guten individuellen Spieler eben auch dann im Kollektiv funktionieren, dann ist das eine Mannschaft, glaube ich, die schwer zu schlagen ist. Ist einfach so.
Ja, das ist definitiv so. Übrigens steht bei, das sehe ich jetzt gerade eben erst, steht beim FC ein gewisser Philipp Pentke im Kader noch. Der ist inzwischen, ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt.
Chemnitz.
Lange in Chemnitz, also viele Jahre in Chemnitz gewesen, in der Dynamo-Jugend ausgebildet, Torhüter, ist jetzt 39. Ist jetzt halt beim vierter Torwart offensichtlich, wahrscheinlich beim FC, warum nicht, ja? Also,
Warum nicht? Ja.
ja. Naja, spannend. Wissen wir eigentlich etwas über den Gesundheitszustand von Mo Elhankouri?
Also
So.
er ist bei uns nicht mehr als erkrankt gelistet. Da stehen momentan nur zwei. Allerdings ist bei den Kölnern sowohl Lemperle als auch Martell, das sind ja die beiden mehrfach, also offensichtlich mit wertvollsten Spieler, die sind beide jetzt mit Verletzungen hier verzeichnet, was aber nichts ist, worauf wir in irgendeiner Form uns verlassen sollten.
Okay, also
Nee,
die lassen das.
Lemperle ist, glaube ich, tatsächlich verletzt. Der fällt, glaube ich, ich glaube, der fällt definitiv aus.
Genau, und bei
Der
dem Martell steht jetzt hier Muskelverletzung seit Montag. Wer weiß.
Schauen wir mal. Na, also bei uns, daraus schließe ich jetzt, da können wir hier einigermaßen aus dem Vollen schöpfen dann, ja. Also was jetzt so die Aufstellung betrifft,
Ja, hoffentlich kommt er dann Kugel zurück. Oh.
ja.
Ja, aber dann
Dann
ist es ja eigentlich.
spielt er wieder zu zehnt, erste Halbzeit. Oh.
Ja,
Na,
nee,
aber ich
aber.
sag mal, der hatte nur er soll, glaube ich, nur eine Erkältung gehabt haben, und jetzt nichts Muskuläres oder irgendwas anderes.
Nee,
Ich
genau.
hoffe,
Das,
dass das so bleibt.
nee, aber das heißt ja dann sozusagen für die Startelf, die ja sich jetzt auch so ein bisschen zementiert, glaube ich, bei Titz in der Rückrunde, dass es eigentlich wahrscheinlich die gleiche Anfangself sein wird wie hier gegen Nürnberg, nur dass wahrscheinlich Michel nicht spielt und für ihn halt Ancuri, ne? Ansonsten können wir das, glaube ich, so übernehmen, wie das war. Also ich sehe da jetzt wenig Grund, groß was zu ändern, weil ich auch glaube, dass wir Kaas und Al Holmström jetzt noch nicht zusammen sehen von Anfang an. So, und insofern wäre jetzt mein Vorschlag hier für die Aufstellung eben Reimann, Heber, Mathiesen, Hugonet,
Ich
Elhankouri, Gnacker, Nollenberger, Herrscher, Atik, Kaas, Bocu. So.
könnte mir aber
Also
auch
Heber
vorstellen.
bleibt, ja?
Ja, glaube schon.
Scheiße, es ist sogar ein Heimspiel. Oh,
Ja.
fuck.
Also ich
Ja, aber
glaube,
ich,
ja, Thomas, mach
also
mal.
ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Lloric wieder in die Startelf rutscht auf der linken Seite.
Na,
Er
aber
ist
dann
jetzt
müsst.
auch, wieder eingewechselt worden. Kann mir da auch durchaus vorstellen, dass der vielleicht auch eine Option für die Startelf sein kann.
Dann müsstest du aber Nollenberger rausnehmen, wahrscheinlich, oder?
Ja, dann ist es so.
Na, würde ich nicht machen. Also, weil ich irgendwie den Eindruck habe, also mit Nollenberger gefällt mir in der Rückrunde jetzt eigentlich ganz gut. So, also ich finde, der macht das gut auf der linken Seite. Das war gegen Schalke schon so und jetzt gegen Nürnberg fand ich den auch an der einen oder anderen Stelle auffällig. Ich würde ihn nicht rausnehmen, aber gut, okay, hast natürlich einen Punkt. Ne? Lloric war auch nicht verkehrt und dann gibt es vielleicht doch manchmal harte Entscheidungen. Ja, nee, ich würde ihn lassen. Ich würde ihn gerne weitersehen.
Dann lassen wir es so. Wie gesagt, ich sage ja nur, dass Logik durchaus eine Option wäre. Ich habe ja nicht
Ja,
gesagt, dass er spielen
definitiv.
soll.
Ja, genau. Ja, und bei dem Pfeiffer, Kerstin, weil du sagtest hier Heber von Beginn an, also wenn, dann würde ich eher sehen Heber oder Pfeiffer so, aber ich glaube oder vermute, der bräuchte vielleicht auch noch ein bisschen. Hat jetzt eben 11 Minuten bekommen im letzten Spiel. Würde auch eher denken, dass er noch mal, dass der jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Minuten kriegt und dann aber irgendwann dann in die Startelf rutscht. Und ich glaube, was Tietz an dem Heber so schätzt, ist, dass der einfach so, also irgendwie die meisten erfolgreichen Pässe spielt für seine Position oder irgendwie so, meine ich heute irgendwo gelesen zu haben. Also es muss ja sozusagen irgendeinen fußballfachlichen Grund geben, warum Heber grundsätzlich spielt. So. Und ich glaube, das ist, also Zweikampf, glaube ich, Zweikampfquote ist ganz gut und eben diese Passquote ist, glaube ich, auch gut.
Vor allem im 16er seine Zweikampfquote überragend.
Ja,
Oh.
auch seine
Ja.
Torgabequote, aber okay. Kerstin, sag mal, jetzt hier Farbe bekennen, wie geht's aus?
Also das war vorhin tatsächlich eine längere Diskussion in der familieninternen Recherchegruppe,
Okay.
die dann zwischenzeitlich gesagt hat, sag einfach, es fallen 4 Tore, wie sie sich aufteilen, kann man dann am Freitag sehen, aber ich weiß, dass du mich damit nicht wegkommen lässt, Alex.
Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ich bleib einfach, ich bleib jetzt einfach bei meiner unentschieden Nummer. Das ist 2-2, wenn es gut
Also 2-2.
geht.
Okay.
Einfach,
Thomas?
weil ich weiß, dass ihr
Achso.
andere Sachen tippt.
Ja, na, mein Tipp steht ja hier schon drin. Der hat sich jetzt auch seit vorgestern nicht verändert, seit ich das Dokument angefangen habe. Thomas, wie geht's aus? Was sagst du?
Also mein Kopf sagt was anderes, mein Herz sagt 3-2.
Ach du mit. Okay, krass. Ja, und ich oute mich jetzt und dann hassen mich alle und ich kriege aufs Maul dann halt am Freitag, ist mir aber egal. Ich glaube, wir verlieren das 2-5.
Alter!
Es muss ja
Also.
bei den 7 Toren bleiben. Ich verstehe das. Ich glaube
Boah.
ja.
Wir kriegen eine Reise.
2-5, alter Falter, das ist ja.
Ich möchte das natürlich nicht, ich möchte das natürlich nicht erleben, und ich bemühe jetzt hier auch so ein bisschen
Oh,
so schwarze Magie und
wow.
Küchenpsychologie und umgekehrte Psychologie und so, und
Oh my goodness.
das wird alles ganz, ganz anders kommen, aber ich sehe da durchaus wirklich das Potenzial, dass Köln sagt, so Freunde, das Hinspiel,
Bist du irre?
jetzt machen wir es richtig. So,
Vielleicht
weiß ich
solltest du
nicht.
irgendwie noch ein Tieropfer darbringen, Alex. Du
Das,
wohnst ja auf dem Land, also
ja,
vielleicht ist da noch was möglich.
Tiere habe ich hier genug, das ist wahr. Das stimmt. Da muss ich mal gucken, ob ich hier von irgendeinem Nachbarn noch einen Huhn kriege oder so. Aber ja, ich habe eine Kollegin,
Eieiei.
die neulich gerade erst erzählt hat, dass er am Wochenende einen Huhn geschlachtet hätte oder so und dann da recht ausführlich drüber berichtete beim Mittagessen. Und ich dachte, okay, hab's jetzt verstanden, ist okay. Also insofern hätte ich da vielleicht auch hier einen kurzen Weg. Genau, aber dann müsste man konsequenterweise wahrscheinlich auch so ein, weiß ich nicht, Hühnerherz im Mittelkreis einbuddeln oder sowas. Und ich komme ja nicht ins Stadion. Das ist dann schwierig. Insofern versuche ich das jetzt einfach über diese Schiene, also einen völlig unbedeutenden Tipp in einem noch unbedeutenderen Podcast abzugeben, den keiner der Spieler hören wird und dann trotzdem das Ding drehen und dann steht es nachher vielleicht 5-2 sogar, wer weiß. Hatten wir ja schon mal oder 5-3 war es, glaube ich.
Also ich habe gerade mal geguckt, weil mich das jetzt mal interessiert hat, und
Ja.
bin gerade dabei. Die Spieler mit der besten Passquote in der Liga sind Giovanni Haag von Düsseldorf und Daniel El-Fadli vom HSV
Okay.
mit 93%. Und ich gucke jetzt, warte, gucke bitte gerade mal gucken, wann unser. Und Heber ist tatsächlich unser bester Spieler mit 89,2%.
Unser, dann ist es unser bester Spieler. Nicht ligaweit, sondern unser bester Passquote. Okay,
Ja, ist
gut.
damit ligaweit auf Platz 19.
Okay, gut. Na
Ja.
gut, aber hat halt bei uns also sozusagen trifft zumindest dann auf uns zu. Nun gut, okay. Wir werden es sehen. Ich ja, werde es mir angucken. Ihr wahrscheinlich auch. Sehen wir uns ja dann am Freitag. Genau, und können dann nächste Woche drüber philosophieren, wie es so war.
Der nächste Spieler bei uns ist übrigens Silas Gnacker.
Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung, wäre grundsätzlich meine Vermutung gewesen, dass
Und der
Gnacker da noch vor.
drittbeste Spieler ist Alexander Neuenberger tatsächlich.
Ach, gucke einer an. Okay, krass. Alright, so dann. Wir driften ab ins sonstige Segment, würde ich sagen. Jetzt hier, ich hätte jetzt fast gesagt, jetzt hier zum Feierabend, aber so wie die Themenliste aussieht, könnte das ein bisschen länger dauern. Und das Schöne ist, da wir ja jetzt zu dritt sind und diese Themen ja in unserer WhatsApp-Gruppe sammeln, kann ich hier auch immer so Zuständigkeiten vergeben. Und habe hier als allererstes Kerstin auf dem Zettel mit dem Stichwort Fanhilfen stellen Forderungen an die Politik. Genau. Was ist da passiert?
Genau, was ist da passiert? Naja, passiert ist zum einen, dass wir am 23. Februar eine nicht ganz unbedeutende Wahl in diesem Land haben und dass es da durchaus gang und gäbe ist,
Aber wir
dass.
wählen doch unseren Aufsichtsrat erst im Dezember.
Stimmt, das tritt ja auch noch ein.
Entschuldigung,
Genau, ja,
weil
alles
wir gerade
gut.
von wichtigen Wahlen sprachen.
Ja.
Alter.
Naja, wir sind ja hier auch ein Fußball-Podcast und das hat alles nichts mit Politik zu tun. Denk dran, ja. Also,
Eben.
so, Kerstin, Entschuldigung,
Okay.
wir haben dich beide
Ihr
unterbrochen.
seid richtig gut. Ihr baut mir gerade gar keine Brücke zu diesem Thema, aber das kenne ich ja von euch. Also,
Natürlich.
auf jeden Fall, viele Verbände, viele Vereine nutzen ja dann auch so Wahlen, um ihre Position nochmal darzustellen, um an die möglichen neuen VolksvertreterInnen zu appellieren, dass man in Zukunft noch mehr auf ihre Rechte und so weiter achtet. Und in diesem Fall hat da der Dachverband der Fanhilfen nochmal etwas vorgelegt. Nämlich ja, einen Forderungskatalog, wo es darum geht, dass die neue Bundesregierung da Missstände behebt, die es derzeit gibt. Und sie haben nochmal darauf hingewiesen, dass es einen enormen Repressionsdruck gibt, haben auch nochmal darauf abgezielt, was passiert tatsächlich an, sage ich mal, Kriminalität und Gewalt in einem Stadion und was wird von Seiten der Sicherheitsbehörden da manchmal auch als Szenario aufgebaut. Und ja, und es gibt verschiedene Dinge, wo sie sagen, dass das möge man dann in Zukunft bitte nicht tun. Das ist jetzt Ablehnung einer Chatkontrolle zum Beispiel auf EU-Ebene. Okay. Da ist die Frage, kriegt man da alle EU-Länder oder alle EU-Mitgliedsländer auf eine Seite? Was sicherlich etwas ist, wo ich sage, ja, da wäre ich auch dabei. Das ist zum Beispiel das Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter. Wir erinnern uns daran.
Ja.
Da haben wir auch sehr, sehr lange uns drüber unterhalten, dass da drei Sozialarbeiter des Fanprojekts in Karlsruhe zu Geldstrafen verurteilt wurden, weil sie sich eben vor Gericht geweigert haben, auszusagen. Und ja, da geht es ja auch nochmal um die spezielle Vertrauensbasis zwischen Sozialarbeit und aktiven Fanszenen. Es soll einen Bundespolizeibeauftragten nicht nur geben, sondern der muss in seinen Funktionen gestärkt werden. Keine weiteren Befugnisse für Polizeibehörden. Die Datei Gewalttätersport soll abgeschafft werden. Und noch ein paar andere Geschichten. Da ist jetzt aus meiner Sicht nichts wahnsinnig Neues dabei. Ich glaube, es ging jetzt einfach nur noch mal darum, anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl auch noch mal darauf hinzuweisen, hey, by the way, das sind wir. Wir sind ein Sprachrohr der Fans und wir würden gern das noch mal auch kurz in die Diskussion bringen.
Ja, ich habe jetzt hier gerade so einen MDR-Text offen, den verlinke ich nachher auch. Da sind diese Forderungen nochmal drin. Und ich muss da, also ich für mich kann da schon sagen, ich kann die alle, also fast alle unterschreiben, bis auf die Nummer mit diesem Paragraphen 114 Strafgesetzbuch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, weil mir dazu einfach der Kontext fehlt. Also da weiß ich zu wenig drüber. Da steht jetzt hier bloß, stehen jetzt hier auf diesem, in diesem Text stehen jetzt bloß drei Zeilen. Und hier steht eine gefährliche Sonderregelung. Dachverband fordert die sofortige Streichung. Da weiß ich nicht, was dahinter steckt. Kann ich einfach nicht einordnen. Aber bei den anderen Sachen bin ich dabei. Und diese Chat-Kontrollnummer, das ist ja jetzt kein fußballspezifisches Ding, sondern das geht ja
Genau.
schon eine Weile. Und greift natürlich aber auch auf den Fußballkontext sofort auf, ne? Und oder aus. So, und ansonsten, wie du sagst, also die Forderungen sind alle nicht neu. Ich finde sie aber alle relevant, mit der Einschränkung zu diesem einen Paragraphen da. Und finde es auch, also grundsätzlich gut, dass man da eben den Kanal nutzt und sich dann nochmal ins Gedächtnis ruft, so, ja. Genau. Ja, Mal gucken, was davon sozusagen übernommen wird. Aber ja, wie gesagt, aus meiner Sicht alles relevant, alles richtig. Genau. Gut, Thomas, hast du dazu eine Meinung oder wolltest du gerade was sagen? Ich bin mir gerade nicht so ganz.
Nee, ich habe nur einen Hustenreflex gehabt, Entschuldigung.
Achso, aber der hatte jetzt keinen inhaltlichen Bezug zu den Fanhilfeforderungen, oder?
Nee, das war einfach in Bezug darauf, dass ich einen Husten hatte.
Okay,
Okay.
dass du halt mal husten
Da
wolltest.
wollte einfach der Husten jetzt raus. Ja.
Ja, alles klar. Okay, aber das macht nichts. Du kannst gleich wieder, darfst gleich wieder was sagen, all
Oh!
dieweil du uns nämlich Pierluigi Collina in die
Ah,
WhatsApp-Gruppe
ja.
gedingst hast. Der schlägt, ich finde das ja dann immer so geil, wie das zum Teilweise auch getitelt wird, schlägt eine Elfmeter-Revolution vor. Klammer auf, Daniel Heber gefällt das nicht, Klammer zu, aber, oder
Naja,
vielleicht
ist
doch,
ja
weiß
schon
ich
eine
nicht.
Revolution. Finde ich schon.
Ja, was hat er denn vor? Oder was schlägt er denn
Er
vor? So
schlägt
rum.
vor, dass Strafstöße im Spiel nur noch ausgeführt werden und es keinen Nachschuss mehr geben soll.
Ja, und wie beim Elfmeterschießen.
Genau.
Ja.
Ich persönlich finde die Idee sehr charmant, muss ich
Ich
sagen.
auch. Ich auch. Tatsächlich auch.
Also, als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, das ist keine schlechte Idee, die sollte man zumindest mal testen.
Na,
Weil
vor allem.
du nimmst damit halt auch, du nimmst damit dem Schiedsrichter so ein bisschen den Druck, auch dieses, den 16er immer im Auge zu behalten, weil die immer alle rinlaufen wie die Kaputten. Von daher, ja, ich finde die Idee gut. Also ich finde es wirklich, ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, gefällt mir. Also, guter Vorschlag.
Ja, ich finde vor allem die Begründung interessant. Und also so, also ich zitiere mal aus diesem Text, den ich dann auch verlinke. Also den Spielern soll bei Strafstößen während des Spiels keine Nachschussmöglichkeit mehr zugestanden werden. Okay. Ohnehin biete ein Strafstoß meist eine deutlich größere Chance, ein Tor zu erzielen, als durch das Foul verhindert worden sei. Durch die Möglichkeit, bei einem zunächst abgewehrten Ball nachzusetzen, werde es den Keeper noch schwerer gemacht. Also ich finde das irgendwie völlig einleuchtend und frage mich dann bei solchen Sachen immer wieder, warum kommt man auf diese Idee eigentlich erst jetzt? Also das ist ja völlig logisch eigentlich. Und genau, und insofern hat er dann diesem IFAB, also diesem International Football Association Board, diesen entsprechenden Vorschlag gemacht. Und was ich nicht wusste, Thomas weiß sowas natürlich sofort. Warte mal, wieso geht denn jetzt hier was an? Warte mal kurz. Der ist Chefschiedsrichter der FIFA. Ist das so? Ja, also hat sozusagen auch eine Funktion ich muss hier mal kurz was ausmachen, das nervt ja. Und insofern halt auch in der Funktion, in der er, glaube ich, diesen Vorschlag wirklich auch anbringen kann, weil ich glaube, bei diesem IFAB da Sachen unterzubringen ist jetzt nicht so leicht. Aber in der Funktion kannst du das natürlich machen. Genau. Ich finde es cool. Also ich fände das überlegenswert auf jeden Fall auch. Ja.
Ja, finde ich auch. Also
Genau.
das ist mal eine gute Idee
Genau.
im Vergleich zu manch anderen Sachen.
Genau. Kerstin, was sagst du? Hast du da eine Emotion zu?
Grundsätzlich, dass man mal wieder seinen Namen gelesen hat und sein sehr markantes Gesicht gesehen hat, hat mich sehr gefreut, weil ich immer eine große Freundin von ihm war.
Ja.
Ja, der hat
Starschiedsrichter.
Der hat es halt drauf gehabt, auch krasseste Fehlentscheidungen aufgrund seiner Aura als richtig zu verkaufen. Ja. Es war wirklich faszinierend.
Ja.
Also der Typ, Junge, das war schon, der hatte so eine Erscheinung, die Entscheidung konnte noch so falsch sein. Der hatte einfach den Gegenspieler oder den Spieler niedergebrüllt und dann war gut. Und dann war
Na,
gut, ja. Also,
oder einfach nur angeguckt.
oder
Oder
niedergestarrt. Niedergestarrt.
einfach nur angestarrt, genau. Ja. Ja. Weltklasse. Ja, mal gucken. Jetzt wird das natürlich eine Weile dauern, bis da irgendwelche Sachen passieren. Das ist ja alles immer ein bisschen schwerfällig, aber auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, den man gern mal in die Welt tragen kann. Das ist schon so.
Zum Thema schwerfällig hast du, glaube ich, auch gerade die perfekte Brücke gebaut für das nächste Thomas-Thema.
Stimmt. Regionalliga-Reform.
Boah, wieso ist das noch, aber wieso ist das mein Thema?
Na, weil du
Was
das,
weil
weil
da
du das
dein Name
gepostet,
steht.
weil du erstens, weil da dein Name steht und zweitens, weil du es in die Gruppe reingeschrieben hast. Deswegen kommt dir jetzt auch die große Ehre zu, uns kurz zu
Da bin ich
erzählen,
ja
was du.
froh, dass ich manche andere Themen nicht reingestellt habe.
Richtig, richtig.
Ja. Ja, gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Also das Thema Regionalliga, das muss man jetzt hier, glaube ich, nicht nochmal allen erklären. Was da so gelaufen ist, ist ja so, dass 2019, glaube ich, die letzte größere Regionalliga-Reform in Anführungsstrichen war, als man beschlossen hat, dass es aus der dritten Liga vier Absteiger geben soll. Wir dadurch natürlich das Problem hatten mit fünf Regionalligen. Wie lösen wir das? Und dann wurde ja damals gesagt, Weststaffel, Südweststaffel kriegen wir festen Aufsteiger und die anderen drei machen immer wieder im Wechsel, dann einer steigt auf, die anderen zwei spielen den vierten Aufsteiger auf. So, jetzt haben sich, glaube ich, die 17 von 18 Vereinen aus der Regionalliga Nordost, also Mannschaften, die unter dem Dachverband des NOFV sind,
Genau.
sich Gedanken gemacht, wie man die Kuh vom Eis kriegen könnte, beziehungsweise haben den NOFV aufgefordert, ein Versprechen, was er 2022 gegeben hat, nachzukommen. Und zwar hieß es ja 2022 auf der letzten DFB-Versammlung, die da ein bisschen, wo es um dieses Thema ging, dass sie gesagt haben, wir machen uns Gedanken und machen zur nächsten größeren DFB-Geschichte, die es da gibt, die in diesem Jahr stattfindet, einen Vorschlag. Da ist scheinbar nichts passiert, sonst hätten die Vereine jetzt nicht gehandelt. Ja, und haben sie jetzt was ausgearbeitet. Sie wollen wohl, dass es 4 Regionalligen gibt, wenn ich es richtig gelesen habe, nach Himmelsrichtung so ein bisschen aufgeteilt.
Genau, richtig, ja.
Und ja, die Frage ist dann natürlich, welcher Verband springt über seinen Schatten? Weil das Problem waren ja, muss man ja so sagen, das Problem war ja auch aus meiner Sicht für beide auch zu Recht, das Problem waren ja beim letzten Mal die Verbände des Bayerischen Fußballverbandes und des NOFV, weil ja beide darauf beharrt haben, dass ihre Regionalliga so wie sie ist bestehen bleibt.
Genau.
Dass da überhaupt nichts aufgesplittet werden soll, dass das alles so bleibt, wie es ist. So, und da bin ich mal gespannt, inwieweit da jetzt tatsächlich man sich durchsetzen kann, Schrägstrich wird, weil du brauchst ja eine Mehrheit. Also nur der NOFV wird da nichts bewegen können auf diesem Parteitag, hätte ich fast gesagt, auf diesem Verbandstag da vom DFB. Und ja, bin gespannt, ob sie da eine Mehrheit finden oder Mehrheiten auch finden, die das dann unterstützen, was sie da vorhaben. Und ich bin auch gespannt, ob dann tatsächlich gerade auch der Bayerische Fußballverband, weil die wird es auch treffen, genauso wie den NOFV, die wird es am ehesten wahrscheinlich treffen, ob die dann wirklich auch zu Kompromissen bereit sind. Da
Ja,
bin ich
und
echt mal gespannt.
genau, da gab es ja heute eine Pressekonferenz. Also ich werde nachher noch, glaube ich, zwei Kicker-Texte verlinken, aber da, also die hatten ja dann heute da diese PK. Und was ich da, also ich habe jetzt die PK nicht gesehen, aber danach was gelesen, was ich da ausgesprochen gut fand, war, dass eben die Vertreter, die dort auf dem Podium saßen, auch gesagt haben, naja, also ist natürlich klar, dass wir dann halt auch Einschnitte haben, wenn wir diese Vierer, also diese Himmelsrichtung-Sache da machen. So, und sagen aber auch, also auch ohne Zugeständnisse geht es halt nicht. So,
Ja, genau.
und das finde ich erstmal eine richtige Zustandsbeschreibung, die ja auch die einfach zutrifft. Und dass man da dranbleiben will jetzt und eben dem NOFV also schon sagt, okay, das ist jetzt unser Auftrag an euch und ihr habt jetzt bitte unsere Interessen, also unsere Interessen als Vereine, die bei euch da organisiert sind, irgendwie umzusetzen, finde ich auch interessant erstmal grundsätzlich und gut und richtig. Und ja, mal gucken, ob da Bewegung reinkommt. Und das Interessante bei der ganzen Debatte ist ja, diese Diskussion, also ich hatte jetzt gerade neulich ein altes oder älteres Zeitspielmagazin wieder in den Händen. Da ging es um die Gründung der zweiten Liga oder die zweite Liga insgesamt, das war der Titelthema. Und wenn man, naja, da so mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive draufschaut, auf die Geschichte der Ligastrukturen in Deutschland und so weiter, hast du diese Debatte ja also immer wieder gehabt, ne, wie du sozusagen diesen Unterbau irgendwie organisierst, wie du Aufstiegsregelungen organisierst, Ligazugehörigkeiten sicherst und so weiter. Also es ist jetzt beileibe keine Diskussion, die jetzt irgendwie exklusiv für die NOFV-Vereine irgendwie ist oder so, oder sich jetzt an dieser Regionalligasache entzündet, sondern das hast du schon länger. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, bei der ich wieder an dich denken musste, Thomas, und sehr schmunzeln musste, war,
Ist klar.
dass, naja, weil, na, dass halt, also dass da wieder dieses Argument kam, was mich langsam wahnsinnig macht. Naja, in der Regionalliga Nordost tummeln sich ja inzwischen so viele Traditionsvereine und so, als wäre sozusagen dieses Siegel Traditionsverein einfach irgendwie wie so eine
Ja,
Art
dann muss
magische
ich.
Türöffner. Natürlich musst du dann in den Profifußball. Wo ich mir denke, nee, so
Dann müssen die
funktioniert es ja nicht.
Traditionsvereine in der Regionalliga Ost einfach besser arbeiten. Punkt.
Genau, und genau, weil ich wusste, dass du das sagen wirst, habe ich an dich gedacht, als ich diese Zeilen las und dachte so, genau diesen Kommentar würde Thomas jetzt abgeben, und der stimmt ja auch. So, also diesen Verweis finde ich halt schräg, weil es den nicht braucht, weil es darum, also weil es der Sache gar nicht dient. Darum geht es ja nicht. Also es ist ja nur Bums, ob du ein Traditionsverein bist oder halt nicht Traditionsverein. Wenn du halt die Staffel gewinnst, dann solltest du einfach auch in die nächste höhere Liga aufsteigen können. Fertig
Genau so
aus.
ist es. Und ob das scheißegal, ob das
So.
Traditionsverein XY oder
Richtig,
Viktoria Berlin ist, ist doch völlig egal. Ja.
ganz genau,
Wer am
ganz
Ende
genau.
sportlich auf Platz 1 steht, muss hoch. Und das ist scheißegal, ob ich irgendein, in Anführungsstrichen, Traditionsverein bin. Ich meine, Misserfolg kann ja auch eine Tradition sein. Ja? Also von
Ganz
daher
genau.
wäre ich immer vorsichtig auch mit dem Begriff Traditionsverein. Also, ja, also es hat ja auch in Salzburg lange Jahre Tradition, dass die zu blöd waren, sich für die Champions League zu qualifizieren. Also weiß ich nicht. Ja?
Ja, genau. Naja, aber auch
Aber
wieder,
was ich
ja.
mich frage, was ich mich
Ja.
tatsächlich frage bei all dieser ganzen Diskussion, ich finde das ja ganz spannend und ich bin ja auch der Meinung, dass es überfällig ist und ich finde diese Initiative auch gut. Was ich aber auch, was ich jetzt auch gelesen habe, ist wohl eine Idee, dass die Ligen auf 20 Mannschaften aufgestockt werden sollen. Also alle Regionalligen dann auf wenn man dann vier Regionalligen hat, soll es 20 Mannschaften geben. So, jetzt mal ernst gemeinte Frage, wirklich. Also, wenn man mal in die Regionalliga Bayern guckt, sich mal den Spaß macht, weil es ist ja schon so, ich glaube, wenn du, ich habe das vorhin mal so ein bisschen für mich meine Deutschlandkarte genommen und habe da mal einfach ein Kreuz durchgezogen, da ist es ja dann schon so, dass zwei Traditionsvereine aus dem Osten, also oder drei sogar, unter dieser imaginären Linie wären dann unter anderem Erfurt, Jena und Chemnitz. Zwickau auch noch, also vier. Ein Grund, damals zu sagen, wir lassen die Regionalligen so, wie sie sind, war ja auch das Thema Kosten. Reisekosten etc. pp. Jetzt gucke ich mir mal die Regionalliga Bayern an. Und wenn ich sehe, was da so rumläuft, da sind viele Mannschaften, die sind sehr weit im, oder einige Mannschaften, die sind sehr weit im Süden. Und ich frage mich dann schon, ob das nicht tatsächlich dann wieder eher eine Geschichte wird, die dann dazu führt, zwei, wie gesagt, zwei Spiele mehr oder insgesamt vier Spiele mehr, zwei Auswärtsspiele, zwei Heimspiele, größere Entfernungen, die du zurücklegen musst. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mal, du wirst mehr Spiele haben, wo du nicht am Spieltag anreisen kannst, sondern wo du einfach einen Tag früher anreisen musst. Ich bezweifle, dass es mehr Fernsehgelder geben wird. Ich bezweifle auch, dass es für Vereine wie Erfurt, Jena oder Chemnitz dann, dass dann mehr Zuschauerinteresse, also mehr Spiele gibt, die aus Zuschauerinteresse interessant sind, weil ich glaube nicht, dass Chemnitz gegen Albstadt wird jetzt nicht so viele Leute aus dem hinterm Ofen hervorlocken.
Also Zwickau Illertissen musst du dir angucken.
Und
Klassiker.
da frage ich
So.
mich halt schon, ist es nicht auch eine Gefahr, dass man da wieder so ein bisschen auch diese finanzielle Geschichte so ein bisschen überdreht und es dann wird vielleicht wieder auch mehr Vereinspleiten geben wird oder mehr Vereine, die sich dann auch wieder finanziell übernehmen, weil du natürlich höhere Kosten haben wirst.
Ja, kann sehr gut sein, aber vielleicht tritt dann auch ein Effekt ein, den du in der Oberliga ja auch siehst, dass es dann eben vielleicht auch Vereine gibt, die sich sehr genau überlegen, ob sie in diese Liga wollen. So aus genau den Gründen, ne? Also wahrscheinlich wird das nicht passieren, sondern wahrscheinlich wird es dann die Eldorado-Glücksritter-Leute geben, die dann sagen, hier, alles klar, wir gehen jetzt hin und dann steigen wir auf in die dritte Liga und dann sind wir aller Sorgen ledig. Aber auch in so einer Welt könnte man ja leben, ne? Dass man halt sagt, okay, also wir können das finanziell nicht darstellen, diese Reisekosten oder diese Reisen oder wie auch immer und deswegen machen wir es nicht. Kann ja auch sein,
Ja,
ja.
aber es gibt doch auch genügend vermeintliche Traditionsvereine, die ja durchaus auch in eine finanzielle Bredouille. Es geht ja jetzt nicht nur um die Clubs, die vielleicht schon in der Regionalliga allein von ihrer Größe nichts zu, also von ihren Strukturen, von ihrer Größe halt einfach auch nichts zu suchen haben. Ja, es geht ja auch durchaus auch um Clubs, die finanziell eng auf Kante genäht sind. Zwickau, Erfurt. Da weiß ich eben nicht, ob diese Idee, die man da jetzt hat, und zu sagen, na ja, dann werden wir wahrscheinlich viele Gegner in Bayern haben. Ob das nicht am Ende sogar ein Bumerang sein wird, den man jetzt noch gar nicht abschätzen kann, gerade aus
Ja.
finanziellen Gründen.
Ja, muss man sehen, ne? Also das wird jetzt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das jetzt weiter delegiert eben an den NOFV und die müssen es dann letzten Endes auf diesem, ich hätte jetzt auch fast Parteitag gesagt, also auf dieser ja, Bundesversammlung oder was auch immer, müssen sie es dann eben durchboxen. Und da wird es ja dann besprochen und diskutiert, wenn das nicht schon vorher eigentlich dazu jemand.
DFB-Bundestag heißt das jetzt.
Genau. Ja.
Ja, also wie gesagt, da frage ich mich wirklich, ob das, ja, also grundsätzlich bin ich auch ein Freund davon zu sagen, wir machen vier Regionalligen, weil du kannst der dritten Liga nicht noch einen fünften Absteiger zumuten. Es kann nicht sein, dass ein Viertel der Liga absteigt, das geht nicht. Also da sage ich, also vier ist das Maximum, auch sage ich auch. Und von daher muss halt was passieren. Und die einzige sinnvolle Regelung wäre halt tatsächlich vier Regionalligen. Aber, wie gesagt, 20 Mannschaften plus für einige Clubs höhere Reisekosten, höhere Nebenkosten, die sie halt haben, um den Fußballspielbetrieb herum.
Ja.
Wird interessant, wird wirklich interessant. Also nicht, dass dann nach 3 Jahren das große Jammer losgeht und so, ah, wir haben uns ja finanziell schon wieder übernommen, wir haben ja schon wieder ein Loch von 500.000 Euro. Ja, also weiß
Na.
ich nicht. Muss man sie grundsätzlich, sage ich aber auch, machen. Erstmal und dann gucken, wie es funktioniert. Und dann muss man gegebenenfalls vielleicht auch gegensteuern, dass man finanziell vielleicht auch die Fernsehgelder einfach ein bisschen erhöht.
Ja, oder irgendwo anders was reingibt, ja, genau.
Wie auch immer
Das
das
stimmt.
passieren soll dann, ja.
Das
Also.
stimmt. Jetzt haben wir Kerstin, glaube ich, totgequatscht mit dem Thema.
Nee,
Oder?
nee, das ist ja hochspannend. Und ja, Also ich habe heute Nachmittag einen Beitrag dazu gehört bei MDR Aktuell, wo auch nochmal darauf eingegangen wurde, wie das denn alles sozusagen historisch entstanden ist mit den einzelnen regionalen Zuordnungen. Und als es dann da hieß, ja, es braucht halt im Süden der Bundesrepublik eben von der Ausbreitung oder geografischen Ausbreitung her kleinere Regionalligen, weil da ja so viele Ballungsgebiete sind, dachte ich so, what the F? Trotzdem hat der Nordost NOFV, oh Gott, diese Abkürzung, sagen Sie ja selber, die meisten Zuschauer.
Ja.
Und das ist ja, also warum wird das nicht dann auch als gleichrangiges Argument genommen? Und dann zu sagen, wir stellen einfach einmal alles komplett nochmal auf den Prüfstand, ist dann absolut richtig. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt sozusagen der Anstoß war, tatsächlich für einen guten, gut argumentierten Antrag für diesen Bundestag da. Wann ist das im Herbst? Ja.
Nee, im Herbst, genau. Naja, zumindest haben sich jetzt Leute nochmal Gedanken gemacht, haben halt was aufgeschrieben, geben halt einen Impuls
Ja.
ins System. Das ist grundsätzlich immer erstmal nicht verkehrt, glaube ich. So, genau, und wie es ausgeht, weiß keiner. Das wird da sicherlich irgendwie in irgendwelchen Hinterzimmergeschichten schon abgeräumt werden oder so. Aber ja, bin da auch bei Thomas, ne? Also irgendwas muss da passieren. Und wenn es im Endeffekt nur so ist, dass du diese festen Aufstiegsplätze wenigstens wenigstens noch stärker rotieren lässt und dann nicht zwei Staffeln halt eben einfach immer einen fix haben. Oder so, also irgendwas muss man sich da, ja, muss man sich da halt einfallen lassen. Das ist richtig.
Ja, dann gehst du, dann änderst du ja nichts.
Na klar, ja, sag ich ja,
Also
also
du,
große und kleine Lösungen sozusagen.
wenn du jetzt sagst, du rotierst halt wieder mit den Aufstiegsplätzen mehr, damit löst du das Problem ja nicht.
Nee, klar, also das grundlegende Problem, dass Meister aufsteigen müssen, das löst du damit nicht. Das ist richtig. Ja. Naja, mal gucken. Da wird man irgendwo Kompromisse, sicherlich wieder Kompromisse finden, die dann halt so aussehen wie vielleicht wie beim letzten Mal, als man eine Arbeitsgruppe einsetzte, die man dann wieder aufgelöst hat, wenn man festgestellt hat, man kommt nicht weiter. Also wenn das schon nicht mehr geht, ne? Also wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und dann löst ihn halt wieder auf. Uff, schwierig, schwierig.
Ja, aber
Also.
ich weiß, also die Frage ist halt, inwieweit rücken die Verbände West und Südwest halt davon, ich meine, die verlieren ja nichts. Ja, muss man ja auch sagen. Also wenn die haben jetzt beide einen Aufsteiger und da wird sich ja, wenn alle liegen, wenn jede Liga dann einen Aufsteiger hat, wird sich für die ja nichts ändern. Außer eben eine wahrscheinliche Änderung in der Staffelzuordnung. Von daher ist ja die grundsätzliche Idee, das so zu machen, ist ja richtig und die ist ja auch überfällig. Also es hätte eigentlich 2019 schon passieren müssen, in meinen Augen. Ja. Die Diskussion gab es ja auch für uns damals seit 2015, wo wir dann auch ganz klar gesagt haben, also betraf uns ja damals auch. Und damals haben es die NOFV-Clubs komischerweise alle geschafft, also aufzusteigen. Jetzt schaffen sie es nicht mehr. Jetzt sind sie sportlich dazu nicht in der Lage. Ja, also weiß ich nicht. Also da jetzt zu sagen, naja, es ist ja so schwer und bla bla, klar, es ist schwer, aber wenn man überlegt, damals hat es bis auf Neustrelitz, hat es, glaube ich, jeder Club geschafft, in dieser Regionalliga-Relegation, die es damals gab mit den sechs Mannschaften, immer der NOFV-Club aufzusteigen. Also daran kann es ja nicht gelegen haben.
Naja, und jetzt
Also
haben es halt der BFC und Cottbus halt nicht geschafft, ne? Zweimal.
und jetzt hat es halt Lok hat's verkackt. Ich glaube, Cottbus hat es verkackt und der BFC hat es auch verkackt. Also,
Richtig.
ja, na ja, gut, aber das liegt ja dann nicht unbedingt nur daran, dass das ja alles so schlimm ist. Das liegt ja vielleicht auch daran, dass man dann eben sportlich auch dann nicht gut genug war.
Genau. Ja, das wird so
Ja,
sein.
und ja, und das ist halt immer die erste Frage, die ich mir auch stellen würde. Und deswegen finde ich es halt auch, was du halt auch gesagt hast, halt wahnsinnig da immer zu kommen, ja, wir haben ja mehr Traditionsvereine, ja. Ja, woran liegt
So
das
what?
wohl? Ja, also,
Genau. Ja, naja, und in dem Business waren wir ja selber lange genug auch, ne? Mit diesem Mühlstein-Traditionsverein, der dann eben auch, was immer so Planungen und Entwicklungen betrifft, ja durchaus auch sehr, sehr hinderlich sein kann. Ne? Wenn dann die Geduld fehlt und dann die Ansprüche zu hoch sind und nicht zur Liga passen und so weiter. Also, genau. Naja. Nee, schön. Das war doch jetzt dann nochmal gar nicht so lange, wie ich dachte, jetzt im sonstiges Blog. Kerstin, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Ich bin nächste Woche im Urlaub.
Das
Yay!
stimmt. Du wolltest da auch noch was diskutieren?
Ja,
Oder
aber.
etwas besprechen?
Na, ich hätte halt jetzt noch also ich hätte halt noch ansprechen wollen, dass Braunschweig das Derby gegen Hannover boykottieren will, aber da gab es jetzt im Vorlauf schon wieder so viel sozusagen nervige Sachen, dass ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt irgendwie noch groß ansprechen möchte.
Ach so, na gut.
Genau. Aber also das kann ich kann es ja erzählen, wenigstens kurz. Müssen wir uns nicht groß diskutieren, aber offenbar ist es wohl so, dass Braunschweig jetzt für das Spiel in Hannover nur 5% dieses Auswärtskontingents zur Verfügung gestellt
Die
werden, und
Hälfte,
da
ja, genau.
genau, und dagegen mobilisiert eben die Braunschweiger Fanszene und will jetzt das Derby boykottieren und hat da jetzt irgendwie aufgerufen, da auch den Vorverkauf nicht zu nutzen und so weiter, weil man eben sagt, man will diese 10%, also man pocht halt auf diese 10%-Regelung. Genau. Ja, weiß nicht, ob wir das jetzt noch, also ob das jetzt noch kontrovers wird, aber das kann man zumindest mal erzählt haben. Weiß gar nicht, wann das Spiel überhaupt auch ist. Weiß gar
In
nicht,
3 Wochen, glaube ich.
Ach so, na gut, na dann.
Also ist noch ein bisschen hin.
Genau, dann können wir die Szenerie ja noch so ein bisschen beobachten und mal gucken, was bis dahin passiert, ob die das durchziehen, ob sich da noch was verändert. Genau. Ja, dann diskutieren wir es nicht. Dann habe ich es nur genannt, ist auch okay. Passt für mich. Ist in Ordnung. Sind jetzt auch schon wieder gute, naja, mit Vorgespräch schon bei gut 2 Stunden. Das wird nachher in der Endabrechnung ein bisschen weniger sein. Aber genau. Gut, Kerstin ist im Urlaub nächste Woche. Das ist wahr. Aus
Schönen
Gründen.
Urlaub.
Das heißt also, Thomas, wir werden hier allein gelassen. Das kann nur schief gehen. Ich hoffe sehr, dass es nicht ganz so schlimm wird gegen Köln. Genau. Ja. Nee, aber machst du richtig, Kerstin. Bist dann aber übernächste Woche wieder am Start, nicht wahr? Ist das so? Ist jetzt gar nicht mehr. Ich
Das
glaube
hoffe
ja.
ich doch sehr,
Ja,
ja.
ja, ja. Genau. Ja, und dann gibt es ja in Bälde auch wieder schöne Podcast-Termine hier bei uns intern, über die wir jetzt noch nicht so viel erzählen werden, aber der März wird cool, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man schon mal sozusagen spoilern. Genau. Gut. Dann
Oh. Gute Besserung allen
Oh.
Beteiligten. Meine Güte.
Gesundheit, Thomas.
Mein Gott, danke.
Ja, den Thomas, so, Kerstin schicken wir in Urlaub, Thomas schicken wir ins Bett und den Alex schicken wir hier ins virtuelle Schnittstudio, um halt die Folge noch fertig zu machen, und dann machen wir jetzt Feierabend. So, genau. Habe ich jetzt entschieden. So, jawohl. Also, noch irgendwelche coolen, lustigen, angenehmen Rausschmeißer, berühmte letzte Worte, Thomas. Das sind super berühmte letzte Worte, das ist gut.
Freitag wird der Bock umgestoßen.
Oh.
Oh, das ist auf so vielen Ebenen großartig. Genau, da
Das war
kriegst du.
letzte Woche schon wirklich schlimm, aber diese Woche ist es noch ein bisschen schlimmer.
Na, diese Woche ist es aber halt geiler. So, also.
Och, ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich über diese Phrase nachdenke.
Freitag stoßen wir den Bock um. So.
Oh.
Lass den
Es wird
Hennes.
nicht besser.
Nee,
Nee, soll es
genau.
ja auch nicht. Das ist auch nicht mein Anspruch.
Qualität ist hier nichts, was wir für uns hertragen. Das hätten wir dir wahrscheinlich bei deiner Verpflichtung sagen müssen.
Ja.
Liebe Kerstin, aber du kommst langsam rein. Ist alles gut. Genau, nee, schön. In diesem Sinne, machen wir dann Feierabend. Ja, ich schließe mich den Besserungswünschen natürlich an. Wünsche dir einen hervorragenden Urlaub, Kerstin. Und dann
Danke.
hören wir uns, Thomas, hier in der nächsten Woche wieder,
Sie.
und wenn der eine oder die andere noch einschalten mag, dann freuen wir uns darüber natürlich sehr. Also in diesem Sinne, macht's gut, euch einen schönen Abend und bis denne. Tschüss.
Lasst euch nicht ins Bockhorn jagen.
Arrivederci.